Hallo und herzlich willkommen bei Wechselzone Podcast, Episode Nummer 124. Ich bin der Adrian und ja, mit mir tummeln sich heute noch zwei andere Athleten in der virtuellen Wechselzone. Zum einen mein Co-Host Lukas. Hallo Lukas.
Herzlich willkommen. Hallo.
Und ja, heute haben wir wieder einen Gast in unserer Episode und zwar den Ludwig Reichensdorfer. Hallo Ludwig.
Hallo aus Berlin.
Hi, ja, dem einen oder anderen wird der Ludwig bestimmt vom LLE-Podcast und da insbesondere von den WHEW-Folgen bekannt vorkommen. Ja, Ludwig, nun findest du auch den Weg zu uns hier in eine Wechselzone. Und ja, da du wahrscheinlich nicht vorhast, ein Triathlon zu machen, kann das nur heißen, heute geht es um das Thema Laufen und im Speziellen um Marathon. Dazu kommen wir aber gleich. Vorerst erstmal. Wie geht's dir? Was macht das Training? Ja, wie läuft's?
Ja, mir geht's gut. Es ist sehr schön, hier zu sein. Und man muss ja immer vorsichtig sein mit Dingen, die man verspricht in einem Podcast. Aber eins kann ich gleich am Anfang schon versprechen. Triathlon und ich, wir werden keine Freunde und ich werde keinen Triathlon machen in absehbarer Zeit. Das steht schon mal fest. Ansonsten geht's mir sehr, sehr gut. Ich bin ja sozusagen in der Hochphase der Vorbereitung für den Berlin-Marathon. Und im Moment tut nichts weh, ich schlafe nicht irgendwie im Stehen ein, ich fühle mich gut und insofern passt eigentlich alles, ja.
Wunderbar.
Ich find schon mal gut, dass du es nicht kategorisch komplett ausgeschlossen hast, also in Zukunft können wir ja noch eventuell mit dir da rechnen.
Ja, ich glaube eher nicht.
Lukas, wie ist es denn bei dir? Wie läuft es denn? Du hast jetzt nämlich auch ein Ziel, ja?
Ja, ich weiß nicht, noch kein richtiges Ziel, aber ich werde auf jeden Fall, ja, der Thomas, hast du ja noch gar nicht erwähnt, der konnte leider, hat jetzt kurzfristig leider abgesagt, dem ist was dazwischen gekommen, den wollte ich heute mal so ein bisschen verleiten, hier zu sagen, dass er beim Frankfurter Marathon mitmacht, weil ich bin heute meine Vorbereitung für den Frankfurter Marathon eingestiegen und natürlich würde ich es gerne mit ihm dann bestreiten und ja, was dann für ein Ziel rauskommt, weiß ich noch gar nicht, mal schauen.
Ja, der war ja nicht abgeneigt, so in der letzten Episode hat sich das so angehört, als ob der...
Er drückt sich aber noch ein bisschen.
Er drückt sich ein bisschen, braucht vielleicht noch ein bisschen Zeit, aber ich denke, ja, das wird... das wird. Also, so viel steht fest, du machst Frankfurt, jetzt nicht so ambitioniert wie Hamburg, aber du bist dabei, Lukas.
Ja, ich werde auf jeden Fall Frankfurt mitmachen. Das habe ich beschlossen jetzt. Wir hatten letzte Woche so ein Gespräch. Da könnt ihr eventuell in den nächsten Folgen noch ein bisschen mehr dazu. Da werden wir vielleicht ein bisschen genauer drauf eingehen, auf das Training und so. Aber ich hatte dich auch gefragt, wie sieht's denn mit Radfahren aus? Hast du gesagt, nein. Da habe ich gesagt, naja, da mache ich mal Swift-Einheit, beziehungsweise ich wollte eigentlich Fahrrad fahren, aber das Wetter war ja so schlecht. Dann war ich jetzt mal ein paar Mal auf Swift, weil so umsonst wollte ich es diesen Monat nicht bezahlen.
Ja, das kann ich verstehen. Gut, aber heute geht's ja zum Teil auch, also was heißt zum Teil, es geht ja um das Thema Marathon, aber da im Speziellen um das Thema Sub 3. Und da habe ich mit euch beiden heute ja zwei Läufer, die das schon geschafft haben. Lukas dieses Jahr im Frühjahr in Hamburg. Ludwig, wann war es denn bei dir soweit, dass du Sub 3 gelaufen bist?
Ja, ich habe das tatsächlich jetzt in der Vorbereitung auf diese Folge mir auch nochmal angeguckt, damit ich nichts Falsches erzähle, weil ich habe eigentlich ein großes Problem mit Jahreszahlen und so Sachen. Deswegen war es tatsächlich so, dass ich 2014 das erste Mal in Berlin auch schon Sub 3 gelaufen bin, nachdem ich vorher 2012 und 2013 in München meine beiden ersten Marathons absolviert hatte. Und das war auch eine ziemlich genaue Punktlandung mit 2:59:00. Also das hat gut funktioniert und ist eigentlich noch gar nicht so wahnsinnig lange her.
Ja, das stimmt. Und wie war die Zeit davor? Was für ein Sprung war das jetzt auf die Sub 3?
Also meinen ersten Marathon hatte ich 2012, wie gesagt, in München mit 3:12. Der zweite war 3:10. Also ich weiß es nicht auswendig, ne? Ich habe es mir tatsächlich aufgeschrieben. Und dann der dritte eben, Berlin war dann 2:59, ja.
Also man sieht schon hier, wenn andere so hoffen, unter die 4 Stunden zu kommen, der Ludwig hat mal so wohl im ersten schon gemahnt, der 3 Stunden gekratzt.
Ja, wobei man sagen muss, und das ist halt auch so eine Geschichte, ich habe echt lange gebraucht eigentlich, bis ich dann tatsächlich mich für einen Marathon mal entschieden habe, weil ich eigentlich schon, also bestimmt 5 oder 6 Jahre vorher ambitionierter gelaufen bin, sage ich jetzt mal, ne? Also ich bin halt immer nicht über die Halbmarathon-Distanz hinausgekommen, habe auch eigentlich immer so ein bisschen ins Blaue hinein trainiert, aber doch immer relativ flott schon unterwegs gewesen, also nicht strukturiert oder so, da war ich noch ganz weit weg zu der Zeit, aber halt doch immer schon relativ flott gelaufen und habe aber dann wirklich lange gebraucht, bis ich mich dann dazu entschieden habe, mal ernsthaft einen Marathon anzugehen. Und insofern glaube ich, hatte ich zwar jetzt keine große Bahnkarriere hinter mir oder so, aber ich bin zumindest schon echt lange Zeit gelaufen und deswegen war das Marathondebüt, sage ich mal, auch schon relativ nah an der 3-Stunden-Grenze dran, ja.
Und hast dir natürlich damit auch eine super Grundlage geschaffen, ne, mit den Unterdistanzen, ne? Also die Schnelligkeit hast du schon mal mitgebracht da im Vorfeld, also von daher, ja, wundert es dann nicht, dass du den ersten dann direkt irgendwie 3:12 läufst, ja, das ist schon...
Ja, wobei ich mich schon immer geärgert habe, oder gerade heute natürlich mich besonders ärgere, dass ich damals eigentlich doch relativ spät dann richtig zum Laufen angefangen habe und dann halt eigentlich doch, ja, wie soll ich sagen, ohne großen Plan trainiert habe. Also es ist ja immer so das Klassische, ne? Die großen Bahnläufer, die früher schon wahnsinnig schnell unterwegs sind, die sind natürlich dann später auch auf den längeren Distanzen schneller. Mhm. Also diese Grundschnelligkeit, das habe ich halt ein bisschen verpasst. Habe dann eben erst so um die 2006 rum angefangen, so ein bisschen ernsthafter zu laufen. Und das ärgert einen natürlich heute, ne? Kann man natürlich nicht mehr rückgängig machen, ist klar. Aber ja, jetzt würde ich es vielleicht ein bisschen anders machen.
Mhm. Hast du sportlich vorher was anderes gemacht oder ein anderer Sportart oder irgendwas? Oder?
Ja, also so eine relativ klassische Karriere. Ich habe ganz früher mal Tennis gespielt, so 2 Jährchen. Also jetzt auch nicht groß ambitioniert. Ich hatte zwar... Naja, ein Trainer, also ein Sportverein eben, jemanden, der mir das gezeigt hat, sagen wir es mal so. Also ich habe keine Turniere oder so gespielt. Relativ klassisch auch Fußball, allerdings das nicht sehr lange, weil damals hatte ich auch nicht die richtige Kondition und die Figur dazu. Dann eigentlich längere Zeit nichts mehr. Der erste Sport, den ich dann wieder ernsthafter betrieben habe, war dann eben das Laufen. Aber da war längere Zeit eigentlich dann wirklich... eine Sportpause sozusagen dazwischen und insofern, ja, vielleicht war so eine Mini-Grundlage da, aber dazwischen, also zwischen den Sportphasen früher ist so viel passiert, dass man da eigentlich nicht mehr wirklich von der Basis sprechen kann, befürchte ich.
Hast du dann so für dich trainiert oder hast du irgendwie direkt einen Trainer gehabt oder wie fingst du an?
Ja, komplett für mich. Also es war damals wirklich so, also es gab immer so 2 Phasen, wo ich eine wirklich katastrophale Figur hatte. Also einfach ein richtig dickes Kind war, ne? Da habe ich tatsächlich das erste Mal angefangen, eben ernsthaft zu laufen, wobei ernsthaft da auch relativ ist. Also ich hab da halt bin gelaufen und habe dann gemerkt, dass es natürlich auch körperlich was bringt. Das habe ich aber dann auch nicht durchgehalten und dann gab es eben um 2005 rum auch wieder eine Phase, wo ich mir gedacht habe, so kann es nicht weitergehen, ich muss jetzt mal wieder was tun und habe dann eigentlich zunächst auch relativ klassisch bin gelaufen, um eben was an der Figur zu ändern und mich da so ein bisschen und eben abzunehmen und habe dann aber gemerkt, dass mir das erstens sehr gut liegt und zum anderen eben auch vom Kopf her und allgemein wahnsinnig gut tut. Und dann bin ich einfach gelaufen, also wirklich ohne Plan und ohne, eigentlich auch ohne Ziel damals hatte dann eigentlich immer einen Wettbewerb im Jahr, das war meistens oder war eigentlich immer der Stadtlauf in München, der damals schon von Sportcheck veranstaltet worden ist das war immer so mein Jahreshighlight, das fand damals meistens so im Juni statt. München war, glaube ich, sogar die erste Station, weil Sportcheck ja, glaube ich, eine Münchner Firma ist. Also ich hoffe, ich mache jetzt hier nicht zu viel Werbung, aber das könnt ihr ja dann rausschneiden. Aber das jedenfalls war eben so der Lauf und das war immer so der Höhepunkt, auf den ich dann so ein bisschen hintrainiert habe, ne? Wo ich immer gesagt habe, okay, da muss ich dann sozusagen soweit sein, dass ich ein vernünftiges Rennen laufen kann. Aber ansonsten bin ich komplett ohne Rennen das ganze Jahr über gelaufen und habe es halt eher zum Spaß gemacht. Ja, das hat mir dann natürlich aber trotzdem körperlich sehr gut getan und auch mental.
Mhm. Lukas, jetzt im Vergleich, wie war es denn bei dir? Wie lange hat es gedauert? Wie lange bist du da schon zu dem Zeitpunkt gelaufen?
Wie meinst du das jetzt?
Bis du Sub-3 geschafft hast. Jetzt im Vergleich jetzt einfach mal.
Wie lange es gedauert hat? Also,
bist du Sub-3? Also,
Ich habe jetzt, ja, also bei mir war das ein bisschen anders. Gut, Fußball gespielt habe ich auch eigentlich recht lange und irgendwann hatte ich dann auch nicht mehr so Lust, weil viele meiner Freunde halt aufgehört haben. Und dann habe ich angefangen so ein bisschen mit dem Laufen. Dann hat Adrian mich halt unter seine Fittiche so ein bisschen genommen. Ich weiß noch, mein zweiter Lauf war so schrecklich, weil er mich so einen Berg hochgeschickt hat und ich hatte so übelsten Muskelkater. Das ist mir noch sehr präsent, ja. Ja, und ich habe dann aber auch mal so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, hier mal getrainiert, dann da trainiert, jetzt nicht wirklich überhaupt strukturiert auf irgendwas und war ganz froh, wenn ich mal einen Zehner oder einen Halbmarathon geschafft habe. Also natürlich macht man erstmal so einen Zehner, dann schaut man, ob man vielleicht mal einen Halbmarathon laufen kann, da ist man sehr froh. Und es hat eigentlich doch recht lange bei mir gedauert, überhaupt auf die Marathon-Distanz zu wechseln. Und das war eigentlich jetzt vor 5 Jahren, habe ich dann in Frankfurter Marathon, habe ich dann begonnen und bin dann da auf die Marathon-Distanz. Das war mein erster Lauf damals. Es war nicht einfach, da durchzukommen. Ich hatte bei Kilometer 35, das weiß ich noch, das ist nämlich Frankfurt-Nied, die lange, ganz lange Gerade. Da hat es mich übelst erwischt. Da gingen mir alle Körner aus und bin dann mit 3,52 damals ins Ziel gekommen. Ja. Und jetzt, 5 Jahre später, hat sich dann irgendwie von Jahr zu Jahr immer besser angefühlt. Immer, ich muss dazu sagen, die Diskussion hatte ich auch mit Adrian mal gehabt, dass ich dann dazwischen, zwischen ja, Marathon und was anderes immer mal aufgehört habe mit Laufen. So, ja, ich war da jetzt nicht so akribisch und bin dann, ja, irgendwann ist Adrian auf mich zukommen und sagt, hier, wenn du mal was erreichen willst, musst du halt auch mal ein bisschen jetzt dranbleiben und nicht dazwischen mal aufhören, sondern auch mal Gas geben und weiter trainieren. Und dann hat sich das so ergeben, dass ich bei meinem nächsten Lauf fast eine halbe Stunde schneller war und dann habe ich gedacht, naja, vielleicht geht dann doch noch was da in die Richtung. Ja, also ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt vielleicht doch noch so in der Zeit geblieben wäre von 3,40, 3,50, ob ich dann überhaupt die Muße oder überhaupt dran gedacht hätte, um mal Sub 3 anzugehen. Ne? Aber ja, im Großen und Ganzen, ja, 5 Jahre, 7 Marathons, ein Sightseeing-Marathon dazwischen gehabt. Und ja, herausgefunden, dass das nasse Wetter mir am meisten liegt und war recht froh, die 3 Stunden doch geschafft zu haben. Und wir werden bestimmt später dazu kommen, dass es eigentlich ein Akt des Willens war, weil so von den Umfängen her war es halt ein bisschen was anderes.
Ja, grundsätzlich von dem Training war das schon speziell, aber da gehen wir, wie du schon sagst, da gehen wir später nochmal drauf ein. Aber was man vielleicht bei dir sagen muss, ist, dass so, ich würde sagen, so die letzten 3 Jahre waren bei dir schon wirklich sehr, sehr gut und sehr strukturiert und da hast du dich wirklich sehr verbessert, ne? Also da hast du wirklich Sprünge gemacht und halt dieses Jahr im Frühjahr. Da hast du ja irgendwann, ich weiß nicht wann, das Dezember, Januar, hast eine Ansage gemacht, von der wir
Nee,
alle.
nee, nee, nee,
Nee,
nee,
wann war das?
nee, das war Ende Januar, Anfang Februar,
Okay, dann
weil
so rum.
wir waren ja schon im Training und ich hatte mich noch gar nicht mal angemeldet für den Hamburger Marathon und weil ich noch am Schwanken war zwischen Hamburg und Düsseldorf. Und dann habe ich mich angemeldet mit der, das ist ja eigentlich der ganze Witz an dieser ganzen Geschichte. Ich habe einfach mal so, naja, irgendeine Zielzeit musst du eingeben, ja. Und dann habe ich einfach mal 2,57 eingegeben. Das habe ich hier im Podcast so gesagt, so. Und dann war das auf einmal die Ansage. Und dann ja, habe ich gedacht, naja, dann lass mal laufen, mal schauen, was passiert.
Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Typenfrage. Es gibt ja immer wieder die Diskussion, vielleicht kommen wir da später sowieso noch drauf, aber wenn es dann darum geht, ja, wie verbindlich soll man denn seine Ziele so in die Öffentlichkeit hinaus posaunen, ne? Also wie soll man auf Social Media sich verhalten und soll man auch wirklich jede Trainingseinheit posten und sowas? Und ich glaube, das ist wirklich eine Typenfrage. Ich bin auch jemand, der das einfach braucht, dass er sozusagen öffentlich was raushaut, wo man dann sozusagen eine Verbindlichkeit schafft und wo man dann eben auch die Motivation daraus zieht, weil man sagt, okay, man hat jetzt dieses Ziel gesetzt und man hat es jetzt auch nicht nur für sich gesetzt, wo es dann eh keiner mitbekommt, sondern da draußen wird es jetzt sozusagen auch beobachtet, ne? Also du hast sozusagen was von dir gegeben, was du jetzt auch irgendwie einhalten musst, was es eben draußen in der Welt ist. Und das ist für mich schon, echt eine große Motivation zu sagen, okay, ich habe das jetzt behauptet, dass ich das schaffe und ich arbeite da jetzt darauf hin und darauf zu und mal gucken, ja, ich werde es euch schon zeigen so ungefähr, ne, dass ich das schaffen kann. Und das ist, glaube ich, schon eine ganz wichtige Komponente. Es gibt auch Leute, die kommen überhaupt nicht klar damit, aber ich war eigentlich schon immer jemand, jetzt auch vor Social-Media-Zeiten, der relativ offensiv mit den eigenen Zielsetzungen umgegangen ist.
Jetzt hätte ich mal einmal eine kurze Frage, so ein bisschen off-topic. Bist du jemand, der in der Arbeit lieber mehr Arbeit hat und da über sich hinaus wächst, als wenn man jetzt weniger, also jetzt weniger Stress hat, weil es ein bisschen ruhiger ist und dann ist man eher so ein bisschen gelangweilt in der Arbeit?
Ich finde es immer ganz gut, mal so ein bisschen, wie soll ich sagen, Dinge auszuprobieren, von denen man nicht weiß, ob man sie schaffen kann. Also was ich ein bisschen albern finde, ist, wenn man so auf Workaholic macht, ne? Das finde ich immer ein bisschen strange, wenn man so nach dem Motto, hier, ich bin nach 21 Uhr noch im Büro und ich habe hier noch irgendwie einen Call und dann noch ein Meeting und so. Also das finde ich albern. Das glaube ich, hat auch nicht so wahnsinnig viel mit wirklicher Leistung zu tun. Aber was ich halt allgemein ganz gut finde, und das ist auch eine Komponente, die natürlich auch durch Sport oder durch Laufen insbesondere auch in die restlichen Bereiche des Lebens reinspielt, ist, dass du so ein gewisses Selbstvertrauen hast, dass du mit neuen Situationen, mit Dingen zurechtkommst, von denen du früher geglaubt hast, dass du sie niemals schaffen würdest, ne? Oder dass es irgendwie nichts für dich ist oder dass du eine gewisse Angst auch davor hast, vor der Aufgabe selbst. Also das, glaube ich, ist eine ganz wichtige Geschichte, dass du einfach lernst, mit großen Aufgaben oder mit vermeintlichen großen Aufgaben besser umzugehen, weil du weißt, du kannst darauf hinarbeiten und du hast letztendlich, du kannst diese Stärke, die du dazu brauchst, auch entwickeln. Das hat überhaupt nichts mit irgendwie Multitasking oder von einem, was weiß ich, Termin zum anderen hetzen zu tun, sondern vielmehr, dass du sozusagen auch psychisch mit bestimmten Anforderungen und Aufgaben zurechtkommst.
Ja, ich verstehe das, ich verstehe dich voll und ganz. Meine zweite Frage, beziehungsweise eher so eine, ich weiß noch ganz genau, ich saß nämlich auf der Rolle und dann habe ich nämlich hier euren LLE 100K Podcast gehört und das war so einer der letzten und dann hast du nämlich gesagt, dass du bist offensiv mal nach vorne gegangen und hast gesagt, ja, ich will versuchen, das da mal was zu erreichen auch. Und da muss ich sagen, habe ich gejubelt, weil endlich mal jemand, weißt du, weil viele, auch so wie du sagst, so im Social-Media-Bereich zielen sich dann und sagen halt nix und dann haben sie es gemacht und dann, hier, guck mal, ich habe es geschafft. Ich bin da eigentlich schon der Freund, der sagt, hier, haut doch es raus, was, wenn du es nicht schaffst, mein Gott, das wird dir keiner den Kopf abreißen, wir sind keine Profis, weißt du, die jetzt, da gab, was du mitbekommen hast, Sebastian Reinwand hat ja auch hier, wollte in Rot starten und wollte unter 8 Stunden kommen. Das ist halt schon ein bisschen eine andere Geschichte, ja. Dann misst du dich halt mit Profis und dann sowas zu behaupten, kommt dann vielleicht auch nicht bei jedem gut an. Aber zu sagen, ja, ich habe mir ein Ziel gesetzt und das will ich versuchen zu erreichen, ist doch nichts Negatives. Und ich glaube, niemand hätte mir gesagt, was bist denn du für ein Loser? Du hast 306 geschafft oder sowas. Was ich meine, in Hamburg. Also, oder 301 von mir aus. Ja, das ist. Selbst wenn mir das irgendjemand gesagt hätte, mir wäre das auch egal gewesen. Ich meine, das war ein Ziel, das ich mir selber gesetzt habe und ich habe es öffentlich gemacht und warum halt auch nicht. Und dieser Druck, wie du auch sagst, ja, also beziehungsweise ich hatte schon oft im Kopf so, naja, jetzt hast du gesagt, jetzt musst du auch mal hier, weißt du, musst du auch mal was dafür tun und dann geht's halt auch mal bei Regenwetter halt raus und trainieren.
Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Frage der Ehrlichkeit sich selbst gegenüber ist oder auch der Ehrlichkeit anderen gegenüber ist. Wenn du dann natürlich eine Phase hast oder ein Rennen hast, wo es dann auch mal wirklich schlecht läuft, ne, dann gehört es halt auch natürlich dazu zu sagen, okay, ich habe mein Ziel jetzt nicht erreicht, ne, ich bin jetzt auch wirklich enttäuscht und ich bin jetzt fertig und es ärgert mich und ich finde es jetzt richtig, mir geht es richtig dreckig jetzt, ne, weil da gibt es ja dann auch Leute, die sagen, ja, jetzt nimm es doch nicht so ernst und es ist ja jetzt nicht so wild und mein Gott, jetzt tu doch nicht so und so, es gibt noch andere Dinge, wir sind ja hier keine Profis und sowas. Das ist dann schon auch so, dass ich sowas dann auch sehr, sehr ernst nehme und aber dann auch dazu stehe, dass es halt einfach schlecht gelaufen ist, weil ich glaube, dass man dann daraus halt auch jetzt auch für andere zum Beispiel und ich lerne dann auch von anderen, die dann auch beschreiben, wie es ihnen geht, wie sie auch mit Niederlagen zurande kommen und zurechtkommen und wie sie das verarbeiten und wie sie dann aufstehen und sich an ein neues Ziel heranwagen oder auch ans alte Ziel, um das dann besser zu machen. Also das ist dann halt die andere Seite. Und ich glaube, ihr habt auch schon mal über dieses Frodeno-Buch gesprochen. Ich habe das Frodeno-Buch auch gelesen und ich fand es deswegen nicht so gut. Also ich war deswegen eigentlich eher enttäuscht, weil Frodeno in dem Buch genau diese Phase, wo es ihm schlecht ging, wo er dann mal Misserfolge hatte, die hat er im Prinzip ausgeklammert. Und das fand ich echt total schade, weil jemand, der so ein unglaublich guter Athlet ist, der hat natürlich auch mal Phasen, wo es ihm schlecht geht. Und ich finde es viel spannender mal zu sehen, wie geht denn der mit solchen Niederlagen oder mit solchen Phasen auch mal um und wie kommt der damit zurecht?
Ja, sehr guter Punkt.
Ja, das Buch fand ich jetzt, muss ich sagen, auch im Nachhinein auch nicht mehr so toll. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da gesagt habe, weil das ist einfach, das war einfach alles, was ich schon wusste. Also umso weiter du nach hinten kommst, umso mehr wusstest du das alles eh schon, weil das einfach alles schon öffentlich draußen war. Also
Ja, gut, kommen wir jetzt mal wieder zu Sub 3 Marathon von Jan Frodeno. Das Thema Zielsetzung haben wir
dazu.
Das Thema Zielsetzung haben wir damit besprochen und ich gebe euch da hundertprozentig recht. So habe ich euch beide auch so kennengelernt, ne? Also ihr seid beide sehr offensiv, was das angeht, ne? Und es gibt aber auch einige, die dann sagen, nee, ich will das jetzt irgendwie für mich und ich brauche jetzt irgendwie die ganze Öffentlichkeit in Anführungsstrichen nicht. Beide hat seine Berechtigungsdasein sozusagen. Aber Sub 3 Marathon. Ludwig, bei dir ist es schon etwas her. Kannst du dich vielleicht noch daran erinnern, was waren so die, ja, sag ich mal, so die größten Merkmale, sag ich mal, hast du dir im Vorfeld auch da schon als Ziel gesetzt, Sub 3 zu laufen? Hast du das Training darauf von Anfang an ausgerichtet oder ist das was sich im Laufe der Zeit da oder in Trainingszeit entwickelt hat, wo du gesagt hast, oh, das könnte drin sein? Als zweites dann, was war so der Merkmal? Wo hat sich das Training zu den Jahren davor, zu den 2 Jahren davor unterschieden?
Also ich hatte, ich habe mir als ich zum Marathon gestartet bin oder meinen ersten Marathon geplant hatte, hatte ich eigentlich erstmal vor, einfach mal den Marathon zu laufen, um zu gucken, wo ich so stehe. Ne? Also ohne großes Ziel und habe mir gedacht, ich will da jetzt gut durchkommen. So, das ist auch sehr, sehr klassisches Marathonziel. Der erste Marathon gut durchkommen und nicht tot am Ende sein. Und dann habe ich aber im Laufe der Vorbereitung, die immer noch, also habe ich ja vorher schon gesagt, total unstrukturiert war, aber ich bin eben sehr viel gelaufen und meistens auch relativ flott, also was ja auch nicht immer gut ist, das ist eigentlich auch ein falsches Training, aber gut, es war halt damals so. Und dann habe ich aber irgendwann so ein paar, 2, 3 Monate vorher gemerkt, okay, eigentlich sollte ich mir doch mal schon so ungefähr überlegen, was ich eigentlich auch zeitmäßig erreichen will. Und ich habe das dann so ein bisschen umgerechnet. Ich bin damals den Halbmarathon so in ungefähr 1,25 rumgelaufen und habe mir gedacht, okay, musst halt ein bisschen draufrechnen, sonst wirst du nicht durchhalten können, das Tempo ist klar, aber so ein bisschen über 3 Stunden wäre vielleicht ganz cool, so 3,30 unter 3,5 Stunden zu bleiben, das wäre vielleicht ganz gut, das wäre vielleicht so eine erste Marke, die man mal angehen könnte. Und dann habe ich im Training natürlich auch längere Läufe gemacht und habe dann gesehen, ja, das Tempo, das kann man schon ganz gut halten. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was das für eine Pace sein muss für eine 3,30, aber ich bin immer im Training so zwischen 4,15 und 4,20 von der Pace gelaufen und habe gedacht, okay, vielleicht halte ich das ja auch durch. Und das wären ja dann ziemlich genau 3,15 von der Zeit her. Und das war sozusagen so ein Geheimziel, ne, unter 3,15 zu kommen bei dem ersten Marathon. Ja, und das ist mir dann ja gelungen mit 3,12. Und und dann habe ich natürlich schon, also das haben wir ja gerade darüber gesprochen, mit offensiven Zielen und so, habe ich mir gedacht, okay, was ist die nächste Marke? Die nächste Marke ist eigentlich die 3-Stunden-Marke. Ich hatte aber überhaupt keine Ahnung, wie ich das verbessern kann. Also ich hatte überhaupt keine Ahnung von irgendwelchen periodischen Training oder dass man da vielleicht auch mal Krafttraining machen sollte und dass Laufen eben nicht nur Beine und Kopf sind, sondern auch der Rest des Körpers da irgendwie involviert sein sollte. Und habe mir dann auch für den nächsten Marathon eigentlich nichts groß verändert. Ne? Also ich bin einfach weitergelaufen. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich für Wettbewerbe den Rest des Jahres gemacht habe. Ich glaube, das war auch nicht recht viel mehr als eben dieser Stadtlauf im Juni. Ich glaube, den Tegernseelauf bin ich noch gelaufen, weil das auch ein sehr, sehr schöner Lauf ist. Und auch ein Halbmarathon. Ja,
Uli Hoeneß.
Ja, genau. Richtig. der ist aber nicht mitgelaufen. Kai Pflaume ist damals mitgelaufen, weiß ich noch.
Ah, cool. Okay.
Ja. Naja, das sind halt so die Stars, die man so kennt in München. Ja. Naja, also jedenfalls, und das war ein sehr, sehr schöner Halbmarathon auch. Und der ist auch immer Anfang September, glaube ich. Also das ist so ein ganz klassischer Test dann eben auch. Und der lief immer gut bei mir. Bin ich, glaube ich, 2-mal gelaufen. Und und dann ist halt der 2. München-Marathon auch gut gewesen, 3,10, natürlich jetzt nicht das Ziel erreicht, mir ging es danach auch richtig schlecht, das weiß ich noch, also ich weiß gar nicht mehr genau, wie es mir nach meinem ersten Marathon ging, ich weiß aber, dass es mir nach meinem zweiten Marathon echt schlecht ging dann war das Ziel halt weiterhin die 3 Stunden zu knacken Und dafür habe ich mir dann Berlin ausgesucht, weil ich mir gedacht habe, okay, die Zeit muss besser werden, die Stadt muss nochmal irgendwie cooler werden, dann kommt eigentlich nur der Berlin-Marathon in Frage.
Und somit die schnellste Strecke in Deutschland, was Marathons
Genau,
angeht.
das wusste ich damals aber noch nicht. Also
Okay.
ich wusste halt, dass es Berlin ist und dass es ein Major ist, das wusste ich auch, dass es also wirklich ein sehr, sehr cooler Marathon sein muss, aber ich wusste noch nicht genau, wie die Strecke aussieht.
Da starten ja ein paar Leute mehr als in München. Wie war das so für dich, als du dann da im Startblock standst?
Naja, ich muss sagen, ich bin ja eigentlich beruflich 2014 oder eigentlich Ende 2013 nach Berlin gekommen und ich war ja von vornherein komplett verliebt in diese Stadt. Also es war wirklich, als es da Frühling wurde 2014, habe ich gedacht, wow, also es ist wirklich eine unglaubliche Stadt, genau meins und alles ganz toll. Und ich habe mir dann ja die Stadt auch erlaufen, so zum Kennenlernen. Das ist ja das Beste, was man machen kann, wenn man in eine neue Stadt kommt, dass man einfach mal durchläuft, ne? Und dann war natürlich der Berlin-Marathon, das war schon unfassbar großartig, ne? Also erstens hatte ich das Glück, dass ich mit meiner Referenzzeit auch relativ weit vorn starten konnte. Also ich konnte auch wirklich so in der ersten Welle mitlaufen. Ich hatte also nicht dieses Negativerlebnis, das viele haben. Und ich verstehe den Frust da auch vollkommen, wenn man da von weiter hinten starten muss und dann irgendwie eine halbe Stunde erstmal stehen muss und dann in dem Pulk drin ist und dann eigentlich auch nicht viel mitbekommt, weil man sich da durchkämpfen muss. Deswegen verstehe ich, wenn Leute sagen, der Berlin-Marathon ist eigentlich ein furchtbarer Marathon, aber das war natürlich schon, also es war ein riesiges Festival einfach, ist es ja immer noch. Und das war natürlich für mich eine total tolle Situation, in dieser neuen Stadt zu sein, die schon so ein bisschen kennengelernt zu haben und dann aber nochmal komplett durch die Stadt zu laufen, wo du sonst halt auch nie laufen kannst. Das war, ja, das war Wahnsinn. Also das hat dieses Berlin-Bild dann nochmal, ja, eigentlich komplettiert.
Cool, hört sich gut an. Und um das jetzt nochmal abzurunden, wie lief der? Vom Gefühl her, wie war das für dich? Auch da stand da von vornherein fest, hier jetzt die Sub 3, die muss klappen und kannst dich noch erinnern, wie war das? Wie lief der Marathon für dich?
Ja, also das war auf jeden Fall das Ziel, Sub 3 zu laufen. Das habe ich mir wirklich fest vorgenommen. Ich kann jetzt nicht mehr ganz genau sagen, wie das Gefühl während des Laufs war. Also soweit ich das noch erinnern kann, ging es mir danach besser als im Jahr davor. Also in München, bei den 3:10. Aber es war natürlich komplett am Limit, ne? Also der Hauptwettkampf ist ja sowieso immer am Limit. Also ich war natürlich völlig am Ende, aber ich glaube, ich war einfach wahnsinnig glücklich darüber, eben auch diese Punktlandung dann geschafft zu haben. Ich kann aber ehrlich gesagt nicht mehr genau sagen, was mir alles wehgetan hat, aber ich glaube, es war
Aber das
viel.
ist so ziemlich alles.
Ja, ich glaube auch, ja.
Und
Ja.
was war denn da jetzt so der ja, hat sich da jetzt der Umfang vergrößert, die Intensität, beides? Hattest du einen Coach? Wie war das in dem Jahr beziehungsweise in den Monaten davor?
Also ich habe da immer noch komplett für mich selbst trainiert, eigentlich auch ohne große Pläne. Ich habe mich natürlich so allgemein so mit Marathontraining ein bisschen mehr befasst, aber jetzt auch nicht über die Runner's World hinaus, sage ich jetzt mal, ne? Also ich habe jetzt nicht irgendwie Sekundärliteratur oder sowas studiert dazu. Ich bin eigentlich, letztendlich wusste ich, welche Zielpace ich habe, und habe dann eigentlich immer versucht, möglichst oft dann auch irgendwann möglichst lang diese Zielpace zu laufen. Aber ich war noch weit davon entfernt. Also ich habe ab und zu mal so ein bisschen Krafttraining gemacht, weil ich halt auch gehört habe und gelesen habe, dass man das vielleicht mal machen sollte. Aber das ist überhaupt nicht vergleichbar mit einer Struktur. Also ich bin dann vielleicht mal, wenn ich mal Lust hatte, ins Fitnessstudio zu gehen, habe ich da eben ein bisschen Kraft gemacht. Was ich jetzt auch in der Vorbereitung da auf die heutige Aufzeichnung noch gesehen habe, ich bin echt ziemlich oft auf dem Laufband gelaufen zu der Zeit. Ich weiß gar nicht warum, aber also es hat jetzt nicht irgendwas mit Wetter oder so zu tun gehabt, sondern ich war einfach relativ oft auf dem Laufband. Ich glaube, ich hatte damals einfach Spaß daran, da ein bisschen auch rumzuspielen mit Geschwindigkeiten und Intervallen und so. Man muss auch dazu sagen, ich hatte noch keine Bahn, also ich kannte das Bahnlaufen zu der Zeit überhaupt noch nicht. Und das war für mich sozusagen, die Bahn war früher für mich das Laufband und ich habe dadurch schon diese extremen Intensitäten eigentlich auch trainiert. Also ich habe dann wirklich immer versucht, auch Steigerungsläufe wirklich rein spielerisch auf dem Laufband zu machen und habe mir gedacht, okay, jetzt schalte ich einfach mal auf 18 km/h und bleib da jetzt mal einen Kilometer und dann steigere ich das weiter und weiter und weiter und guck mal, wie weit es geht. Dadurch, glaube ich, habe ich mir so ein bisschen Intervalltraining angewöhnt. Und dadurch, glaube ich, kam dann letztendlich auch die Schnelligkeit, dass ich halt immer wieder spielerisch diese Extrembelastung auch hatte und auch in einer gewissen Regelmäßigkeit. Wie gesagt, komplett ohne Plan, aber halt vom Gefühl einfach. Und ja, genau. Und das hat mir dann eben auch entsprechend Spaß gemacht. Und so kam das dann, dass ich eben mir gedacht habe, ich setze mir einfach immer weiter eine Marke nach oben oder nach unten, wenn man es jetzt so rum sieht, und versuche einfach immer schneller zu laufen und habe dann eben diese bestimmten Wegmarken, also in dem Fall eben jetzt die Sub 3.
Ja, krass.
Also, lässt sich, also ich muss jetzt auch...
Ja, okay, erzähl dir, Lukas, ja.
Also ich muss jetzt mal kurz eingrätschen, weil ich hab, ich staune hier einfach nur, weil ich ja hier ohne Trainer und ich, also du bist ja so krass veranlagt, weißt du? Ich finde das übelst, weil ich könnte mir niemals vorstellen, ohne einen Trainer, der mich dann, ich wüsste gar nicht, was ich machen sollte, weißt du? Ich würde wahrscheinlich, keine Ahnung, die alles raushauen bei jedem Intervall und keine Ahnung, viermal vor dem Marathon nochmal Marathon-Distanz trainieren, weißt du? Also das, also das finde ich schon echt krass, dass du das alles so hinbekommen hast ohne einen Trainer. Also das ist echt sehr beeindruckend.
Also ich glaube, was mir da sehr viel geholfen hat, sind tatsächlich diese ganzen Lauf-Apps, die es halt damals gab. Ne? Das war damals die Zeit, als das Ganze so ein bisschen in Mode gekommen ist. Das gab es natürlich, als ich angefangen habe zu laufen, glaube ich zumindest noch nicht. Ich weiß gar nicht, wann das losgegangen ist, aber das ist was mich dann natürlich schon gepusht hat, weil ich halt dann die Möglichkeit hatte, also ich habe das ganz easy noch mit dem Handy gemacht, ich hatte erst ganz spät meine erste Uhr, das ist glaube ich auch erst 2015 oder so hatte ich meine erste Laufuhr, davor habe ich alles mit Handy aufgezeichnet, aber auch wirklich jeden Lauf aufgezeichnet und das ist halt bei mir schon auch so eine Art Motivation gewesen, dass ich halt immer auch geguckt habe, wie lief der Lauf so, also ich habe mich da schon immer relativ intensiv auch so mit diesem, ja, Gamification des Laufens befasst, ja, also ich habe immer versucht, irgendwie da so ein bisschen zu analysieren, was passiert ist und es gab ja dann, glaube ich, von einer Lauf-App die Möglichkeit, eben so Pseudo-Trainingspläne sich anzugucken, also wo man dann eben so eine Zielzeit angegeben hat, welche Marathonzeit man erreichen will und dann hat man so ein bisschen eine Art Plan bekommen, ne, und da wusste ich halt dann so ungefähr, okay, ich muss jetzt meine Umfänge halt entsprechend erhöhen und muss eben auch mal schneller laufen und so, aber eben alles ohne jetzt irgendwie jemanden anzusprechen und fragen zu können. Aber das ist was mir, glaube ich, schon geholfen hat, dass ich halt die Möglichkeit hatte, einfach so dieses Spielerische auch noch irgendwie mit einer App gestützt und dokumentierbar sozusagen dann zu haben. Und ich war auch schon immer jemand, ob das jetzt gut oder schlecht ist, das kritisieren wahrscheinlich auch einige, ich war schon immer jemand, der dann auch sehr gerne alles irgendwie im Internet erzählt hat, was er so macht beim Laufen. Ne? Also Social Media mäßig oder ich hatte, glaube ich, zum Beispiel auch einen Blog, und hatte meinen zweiten München-Marathon auf so einem Tumblr-Blog dokumentiert und habe dann immer so erzählt, was ich gemacht habe. Und das ist aber das, was ich vorher gesagt habe. Man hat halt dann irgendwie so eine Art Verpflichtung einfach sich selbst auferlegt, das dann auch zu dokumentieren und für andere auch überprüfbar zu machen, was man so macht. Und das hält einen dann letztendlich schon auch irgendwie bei Stange, ja.
Ganz kurz, Lukas, an dieser Stelle sei vermerkt, du hast immer noch einen Blog, wo du aktiv jetzt noch was reinschreibst. Den verlinken wir auf jeden Fall. lilablog.de, ne?
Genau, richtig, ja.
Genau, da setzen wir auf jeden Fall mal einen Link in die Shownotes. Genau. Also ich wollte eigentlich sowas Ähnliches sagen wie der Lukas auch, ne? Das, so wie sich das angehört hat. Das ist schon wirklich sehr, sehr interessant zu hören. Lukas, jetzt mal zu dir. Einfach mal so die Jahre 2018, Anfang 2019 und dann die Ankündigung Sub 3. Erzähl mal was dazu.
Ich gehe noch mal ein bisschen weiter. Also es war ja der Florenz-Marathon, beziehungsweise davor der Köln-Marathon und der Florenz-Marathon sollte eigentlich für mich ein Sightseeing-Marathon weil Florenz war einfach für mich, ist immer noch eine faszinierende Stadt. Ich bin da sehr gerne, ich war da ja so schon öfters und ich war, glaube ich, noch nie öfters in einer Stadt Urlaub als einmal. aber Florenz war ich schon jetzt öfters, war ich jetzt insgesamt dreimal und da habe ich gesagt, ja, da mache ich meinen ersten Auslandsmarathon, wollte ich da machen. Mein Ziel war trotzdem, oder mein Jahreshighlight war in Köln davor. Da bin ich ja noch mit Daniel gelaufen. Das war gut. Also ich habe mich nochmal ich glaube, 12 Minuten verbessert, also 3:18 hatte ich da, glaube ich, stehen. Und komischerweise, ich habe danach so ein bisschen, ja, mich ein bisschen, ja, ich würde sagen, dass ich, also strukturiert habe ich trainiert habe ich gar nicht. Ich habe hin und wieder mal ein Läufchen gemacht, das war. Und überraschenderweise habe ich in Florenz habe ich dann auf einmal die Zeit nochmal ein bisschen gedrückt. Ich glaube, eine Minute oder sowas. Also es war, war einfach das Wetter, keine Ahnung. War auf jeden Fall ein cooler Lauf. Hat mir sehr Spaß gemacht und ja, dann hatte ich schon das Ziel, sag ich jetzt mal, so nah wie möglich an die 3 Stunden zu kommen, und dafür hatte ich mich mit meinem Coach zusammengesetzt und haben gesagt, wir brauchen mal eine Strecke, wo ich jetzt eventuell, die mir auch liegt, sag ich jetzt mal. Und dann habe ich gesagt bekommen, Rotterdam wäre eine super Strecke, das habe ich dann halt dann auch ausprobiert. Bin dann Ende April nach Rotterdam gekommen und habe dann mich nochmal um 5 Minuten verbessert auf 3:12. Und also ich war jetzt mittlerweile im vierten Jahr von dem Plan, unter 3 zu kommen, und es wird irgendwann anstrengend, wenn man ein Ziel ständig hinterherläuft, ja, weil man wirklich, also ich bin jetzt jemand, der auch gerne andere Sachen macht, ja, so ein 100-Kilometer-Lauf zum Beispiel wäre auch interessant für mich. So ein Ultra-Lauf, keine Ahnung, vielleicht sogar in der Toskana, wäre ja auch interessant für mich. Aber man war so eingespannt von diesem Ziel, dass man wirklich fast gar nichts anderes machen konnte. Ja, ja, und ich habe gemerkt, beziehungsweise es ging weiter im Sommer, und dann habe ich gesagt, ja komm, versuch's nochmal und jetzt mal unter 3:10. Das war mein Ziel in Essen. Ja. Ich hatte mich im Marathon in Essen angemeldet und das war mein erster Marathon, der wirklich in die Hose gegangen ist. Die Vorbereitung lief gar nicht gut. Es war auch ein heißer Sommer, muss ich sagen. Ich hatte das auch gemerkt bei Intervallläufen. Ich habe zwischendurch, musste ich wirklich, also nach dem Intervall hin und wieder diese Trabpausen, musste ich wirklich abbrechen und mal kurz Luft holen. Und ging mir da echt nicht gut die ganze Zeit. Das habe ich dann auch wirklich bei dem Marathon gemerkt. Ich hatte dann noch so ein bisschen muskuläre Probleme beim Marathon bekommen und habe das dann ja noch so mehr schlecht als recht durchgezogen. Ich hätte 3:15 hätte ich wahrscheinlich geschafft, wenn ich wirklich durchgezogen hätte, aber das hat ja sowieso nichts mehr gebracht, also bin ich dann mit 3:19 irgendwas ins Ziel gekommen. Und ich habe aber gemerkt, dass mir die Vorbereitung auf den Rotterdam viel, viel besser gelegen hat, als jetzt die im Sommer, ja, weil ich dann eher in den kälteren Monaten trainieren konnte, und ja, irgendwie macht mir das weniger aus und macht mir auch mehr Spaß, als jetzt, auch jetzt so wieder zu trainieren. Also heute hatte ich ja auch nochmal eine Einheit, meine erste für die Vorbereitung für Frankfurt, und ich habe auch jetzt schon wieder so nach 10 Kilometer habe ich gemerkt, gut, ich bin jetzt auch letzte Woche gar nicht gelaufen, glaube ich, nur dreimal auf Swift gewesen, und da dachte ich auch schon, ey, mir hängt schon wieder die Zunge auf den Hals, so übelst warm, wie es heute wieder ist. Also wie gesagt, die Frühlingsvorbereitung liegt mir definitiv mehr, und da habe ich gesagt, so mit meinem 3:12 in Rotterdam versuche ich es einfach mal wieder so an die 3 Stunden ranzukommen, und es wäre halt super, das war so mein Mindset, bevor ich das überhaupt überhaupt eingetragen habe, es wäre halt super, wenn ich es jetzt wirklich zumindest so dicht schaffen würde, dass ich mit dem nächsten Sprung, also mit dem nächsten Schritt sozusagen, ist, ja, sag ich mal so 3:05 so oder besser, habe ich jetzt so gerechnet. Da ich dann aber wieder, wie gesagt, die 2:57 angegeben habe, ist das komplett aus dem Ruder gelaufen und es ging in eine ganz andere Richtung. Was natürlich mir auch zugute gekommen ist, weil, wie so der ein oder andere Hörer, der hier öfters reinhört, mitbekommen hat, dass ich nächstes Jahr eher weniger Zeit habe, um irgendwelche Ziele hinterher zu laufen. Deswegen ist mir so ein bisschen die Zeit davon gelaufen, und mein Plan B, ja, man sollte sich immer einen Plan B machen, falls es dann doch an dem Tag selber nicht so gut läuft, wäre halt Berlin gewesen, beziehungsweise Frankfurt, wenn ich Berlin halt auch nichts bekommen hätte. Ja, also das hatte ich mir so im Hinterkopf behalten, aber spätestens dann hätte ich auch die Ankündigung gemacht, weil es einfach sein musste jetzt, dass dieses Jahr die 3 Stunden fällt. Das war meine oberste Priorität. Wie gesagt, nächstes Jahr habe ich eher weniger Zeit, Marathon zu laufen, und dann wäre ich auch komplett aus irgendwelchen Plänen bzw. Trainings-Dings raus gewesen. Ja, also ich hätte wieder quasi von vorne anfangen müssen. So habe ich ja quasi von einem Marathon zum anderen immer trainiert. Das war schon, war auch gut für das Ziel dann später, aber so, keine Ahnung, wenn ich jetzt erst wieder Ende Herbst einsteigen kann, dann hast du ja fast die Jahre fast gar nichts gemacht. Aber gut, das ist jetzt Zukunftsmusik. So, wie ich schon sagte, die Ankündigung ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen und
die hat recht hohe Wellen geschlagen, so ein bisschen in den Kommentaren und so weiter. Ja, aber es ging doch im Endeffekt gut aus. Und erzähl noch mal kurz, was war denn jetzt für dich so der größte Unterschied jetzt so zu den Marathons davor? Oder gab es überhaupt einen Unterschied zu den Marathons davor in der Vorbereitung? Und wie lief der Marathon dann an sich dann für dich?
Der größte oder der gravierendste Unterschied für mich war es jetzt, dass in meinen Trainingsplänen oft die Marathonzeit, also die Pace, die ich treffen musste, stand. Also ich hatte oft in der Pace laufen müssen, die ich auf dem Marathon laufen wollte. Also wäre jetzt, sag ich mal, 4:20 beziehungsweise schneller gewesen, ja. Und das war so der größte Unterschied. Und ja, aber wie ich auch schon damals sagte, ich habe da dem Trainer komplette freie Hand gelassen. Ich habe den überhaupt nicht hinterfragt. Ich habe gesagt, hier, mach, du machst den Plan, ich werde das Ding danach schaukeln. Aber bring mich dazu. Ja. Also ja, das war so
der Unterschied. Gut, also der Vorteil bei uns beiden ist, ne, dass wir uns schon wirklich, ne, so trainingstechnisch schon wirklich seit Jahren kennen, beziehungsweise ich jetzt auch weiß, was dir so liegt, ne, und so weiter und was du gut verkraftest und was du nicht gut verkraftest, weil man muss ja im Endeffekt sagen, ne, wenn man sich so die Umfänge anguckt, das haben wir ja mit Lukas gemacht im Vorfeld der Sendung, weil da war ich selbst nochmal neugierig, wie das jetzt war, du bist ja nicht viel mehr als 70 Kilometer in der Woche gelaufen, ne? Meistens auch weniger. Also das ging jetzt weniger übers Umfang als mehr über die Intensität. Und wie du sagst, ne, du hast ja auch schon öfter Einheiten gehabt in deine Zielpace, ne? Und auch der lange Lauf, der hat da oft auch die Marathon-Pace da drin, ne? Aber am Ende des Tages, muss ich sagen, war das bei dir doch schon eine ganz große Willensstärke-Leistung.
Ja, man muss auch dazu sagen, also die, also ganz optimal lief ja diese ganze Vorbereitung gar nicht, weil ich war auch, glaube ich, mal krank oder irgendwie, ja, genau. Also irgendwie, ich weiß, kann mich nicht mehr ganz erinnern, ja, also ich weiß noch, dass der letzte lange Lauf, der ist so komplett ausgefallen, weil ich da auch das Wochenende über noch ein bisschen gekränkelt habe von der Woche davor oder irgendwie sowas, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber ich weiß noch, dass du gesagt hast, ja, mach dir jetzt keinen Stress, der letzte lange Lauf ist jetzt nicht mehr so wichtig, was mich auch ein bisschen beruhigt hat, vielleicht war es auch eine Lüge, ich weiß es nicht, aber das hat mich auf jeden Fall so ein bisschen beruhigt und dann konnte ich ein bisschen ausgeruhter, sag ich jetzt mal, auf den Marathon gehen. Und wenn ich nochmal ganz kurz auf den Hamburger Marathon gehen kann, also das war ja, ich glaube, das hat auch der Adrian gedacht, das war ja wirklich von vornherein, also die ersten Kilometer war es entweder do or die. Also entweder ich schaffe das jetzt oder ich explodiere demnächst, weil ich habe ja so eine Pace angelaufen, dass ich so bei Kilometer 3 selber dachte, ich weiß nicht, wer von euch die Hamburger Strecke kennt, aber so bei Kilometer 3, da ist man gerade Reeperbahn durch und da gibt's einen ordentlichen Berg, ja, also, aber selbst der, also, da bin ich hochgesprintet wie ein junger Gott. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, okay, vielleicht doch ein bisschen langsamer, weil beruhig dich jetzt erstmal wieder, ja, also ich war so euphorisiert wahrscheinlich, dass ich da mit 3:45 so die ersten Kilometer eingepeilt habe, das war mir dann doch ein bisschen zu schnell, aber hinten raus hat alles super funktioniert. Und ich sag's jetzt hier nochmal, dank meinen Schuhen.
Okay, da muss ich jetzt doch dazwischen gehen. Also wenn es um die Schuhe geht, muss ich auf jeden Fall dazwischen gehen.
Ich hab's gehofft.
Aber vielleicht doch nochmal kurz zu der Zielsetzung zurück und auch zu dem, was du gerade erzählt hast. Ich glaube, also ich find's gar nicht so verwunderlich mit dem Ziel und was du da gemacht hast, Lukas, weil ich glaube, und da will ich das Lob auch ein bisschen zurückgeben, das du mir vorher gegeben hast. Ich glaube, da gehört schon auch so ein ganz hohes Maß an Selbstkenntnis zum einen dazu, dass ich auch meine Ziele richtig definiere. Also, dass du sagst, okay, ich gehe da jetzt mal wirklich auf die 12 und ich hau das jetzt mal raus. Aber so wahnsinnig unrealistisch ist es halt eben auch nicht, das Ganze unter 3 Stunden zu laufen. Also, das heißt, du hast da schon so eine gewisse sehr gesunde Vorstellung von dem, was du letztendlich auch leisten kannst, das ist das eine und zum anderen eben auch tatsächlich dich da auch nicht beunruhigen zu lassen, wenn du eben vielleicht, was die Umfänge angeht, jetzt nicht so die klassische Marathon-Vorbereitung hast, die man sonst immer so hat, ne? Also ich zum Beispiel Ich bin auch relativ relaxed, nicht ganz so relaxed, wie du das bist, was Umfänge angeht, aber ich kriege trotzdem immer so einen halben Herzinfarkt, wenn ich lese, was Leute wie, was weiß ich, Jim Walmsley mit seinen 250 Wochenkilometern so machen. Und ich denke mir, wow, okay, ja, also da fehlt ja doch noch einiges. Um mich dann eben wieder an der Nase zu packen und zu sagen, okay, aber es kommt ja nicht auf die Zahlen an letztendlich, ne? Also das muss man dann schon immer wieder auch, da muss man sich selbst wieder ein bisschen zurücknehmen. Aber trotz allem, und das glaube ich ist schon eine Sache, die einen guten Athleten eben auch ausmacht, zu wissen, was denn ein realistisches Ziel ist auf der einen Seite und dann doch wieder so ein Ziel, das dich so motiviert, dass es eben, ja, dass es dich halt, ja, wie soll ich sagen, weiterbringt, dass es halt schon auch ein großes Ziel ist und eine Herausforderung ist. So, das ist eine ganz, wirklich eine enge Linie, die du da gehen musst. Das ist das eine und das andere zu den Schuhen. Ich glaube, da braucht man gar nicht so wahnsinnig groß drüber reden. Ich bin halt der Meinung, dass es nicht dazu kommen darf, dass das Laufen eine Frage des Equipments wird, weil es ja immer noch das ist, was Laufen ausmacht. Aber da können wir wahrscheinlich eine ganz eigene Folge oder eine ganze Serie drüber machen über dieses Thema. Also ich glaube nicht, dass es an den Schuhen liegt, jedenfalls, Lukas, dass du da so gut geworden bist. Ich glaube, du könntest es auch ohne die Schuhe. Und nachdem du vorher schon angekündigt hast, dass du jetzt auch zum Ultra wechselst, vielleicht kannst du es dort irgendwann mal beweisen, dass du da ohne Schuhe die Sub 3, ohne diese Schuhe die Sub 3 laufen kannst.
Ja, ich glaube, die Schuhe auf dem Ultra zu nehmen, wäre hanebüchen. Nee. Also ich muss dazu sagen, ja, die Schuhe, dieses Thema brauchen wir eigentlich gar nicht aufmachen. Kann sein, weiß ich nicht. Also ich habe die da angehabt und das hat an dem Tag eigentlich alles so gut gepasst. Kann sein. Ich weiß nicht, aber ich muss auch dieses Kompliment, was du mir gegeben hast, erstmal bedanke ich mich dafür, aber ich muss auch weitergeben an einen Coach, weil da sieht man halt aber auch wieder so viel, wie viele Jahre, also da wir schon so viele Jahre und er genau wusste, was ich brauche, um das so zu schaffen. Also das muss ich komplett weitergeben, weil das einfach auch da eine Teamleistung war, auf jeden Fall. Also das kann ich gar nicht anders betonen. Was du mit der Zielsetzung sagst, also ich sag mal so, ohne jetzt arrogant zu klingen oder sowas, aber ich wusste, dass ich die 3 irgendwann schaffen werde. Also es war jetzt wirklich nur eigentlich, sag ich mal, weil von 3,52 auf 3,30 auf 3,18 und dann so etwas kleinere Schritte mit 3,12 dann später rauszukommen, ja, ich dachte, es wird zwar noch ein, zwei Mal dauern, bis es dann irgendwann so wirklich in der Nähe war, aber durch die Sprünge habe ich gesehen, es geht, ja, aber dieser Sprung von 3,12 jetzt auf 2,58 war ja jetzt doch schon ein enormer Sprung eigentlich. Also theoretisch, sage ich jetzt mal, sollte ich eher kleinere Schritte machen, als jetzt dann nochmal so einen Riesensprung zu machen. Aber es hat super geklappt und ja, dass die 3 Stunden ich drin hätte, war mir irgendwo bewusst, aber ich glaube jetzt nicht, dass ich jetzt, sage ich mal, mein nächstes Ziel 2,50 werden sollten, weil ich glaube, das könnte, ja, da bräuchte ich einfach noch viel mehr Zeit.
Ja, und wie der Ludwig schon sagt, ne, also da hast du Ludwig genau das Richtige gesagt und da würde ich gerne nochmal kurz einhaken. Man kann es nicht nur an den Zahlen festmachen, ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel, und da hatte ich auch so meine Unterhaltung mit jemand in der Vergangenheit, so von wegen, ja, aber ich muss doch das und das schaffen, um die und die Zeit zu schaffen. Das ist es halt eben nicht, ne? Also wir wiederholen halt, das ist jetzt unsere dritte Kannst du Marathon-Folge, und wir wiederholen das immer wieder, ne? Es ist alles sehr individuell. Und wenn man sich anschaut, was Lukas in der Vorbereitung gemacht hat, ne, dann war das schlicht und einfach individuell und das hat halt einfach auf ihn gepasst, ne? Hätte man diesen Plan auf 9 weitere, ne, jetzt irgendwie den 9 weiteren gegeben zum Trainieren, dann wären sie wahrscheinlich, ne, alle, es sei denn, es ist ja ein super Talent dabei, der jetzt auch mit wenig Umfang das rocken kann. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, also klar, das spielt auch natürlich so dieses Athlet-Trainer-Beziehung, die spielt da natürlich auch eine große Rolle. Aber ich würde das nie fest an irgendwelchen Zahlen machen, weil da setzt man sich einfach eine Grenze und sagt, okay, ich bin jetzt den Zehner in 39 Minuten gelaufen, also schaffe ich die Sub 3 nicht. Ne? Der Lukas hat es gezeigt, dass es geht, weil in seiner Vorbereitung, einziger Vorbereitungslauf und so ein kleiner Test war halt eben der 10-Kilometer-Lauf in Gießen, den du mit einer niedrigen 39er Zeit geschafft hast, gell? Wenn ich mich recht entsinne.
39,12 meine ich, wäre es gewesen.
Irgend sowas, genau. Und Ja, also wenn man vielen Zeitschriften und Büchern nachgeht, dann ist das jetzt eher eine Zeit für irgendwas um die 3,5 bis 3,10. Deshalb, ne, also das ist alles rein individuell und klar, so ein bisschen Selbstbewusstsein, Willensstärke, das rundet das Ganze natürlich dann auch ab.
Also vielleicht noch ganz kurz zur Frage Trainer. Also das ist natürlich eine Komponente, die ist ganz, ganz wichtig. Ja? Also das ist etwas, was dich auf jeden Fall nochmal um ein Vielfaches pushen kann. Also auch wenn man sagt, hier Laufen ist ein einsamer Sport, ich bin auch ein ganz großer Fan davon, das auch tatsächlich mit jemandem direkt zu teilen, was man so macht. Jetzt ganz unabhängig natürlich davon, dass man dann auch ein Mehr an Erfahrung mit einsammelt und man eben fragen kann, wenn man was wissen möchte oder wenn man unsicher ist oder so. Also das ist eine Komponente, die ich in meinem Training auf keinen Fall mehr weglassen könnte, wahrscheinlich auch. Also sowohl was die Motivation angeht, was aber eben auch das Selbstvertrauen angeht, dass dann auch immer jemand da ist, der dich begleitet und so. Und ich finde aber auch, also ich finde einfach das Gefühl total schön eigentlich, wenn man weiß, da gibt es noch jemanden im Hintergrund, der so ein bisschen den Überblick hat darüber, was man macht, der auch vielleicht mitfiebert, der guckt, wie ist das Training gelaufen, der einen dann lobt auch, der einen auch mal zurückpfeift und sagt, hey, pass mal ein bisschen auf und so, und das war jetzt vielleicht nicht so gut oder mach das mal ein bisschen anders oder so. Das finde ich wahnsinnig wichtig. Das hatte ich lange Zeit nicht. Und heutzutage ist es etwas, was ich mir eigentlich kaum noch vorstellen könnte, dass ich es ohne machen wollte. Und also das muss man ganz klar sagen, das ist eine ganz wichtige Komponente, die ich auch eigentlich jedem empfehlen kann, der das ein bisschen ernsthafter betreiben möchte mit dem Laufen oder mit dem Ausdauersport. Das kann ich nur ganz dringend empfehlen.
Ich habe eine Frage, was mich so interessiert, weil wie gesagt, ich hatte meinen Trainer quasi schon in der Familie, also da brauchte ich jetzt nicht auf die Suche gehen. Aber wie war es denn bei dir dann? Wie hast du deinen ersten Trainer gefunden? Weil es kam ja jetzt keiner auf dich zu und hat gesagt, hier, ich will dich trainieren, oder?
Ja, tatsächlich war es schon so. Es war eine
Echt?
sehr lustige Geschichte, ja. Also wirklich komplett verrückt eigentlich. Eigentlich auch so ein bisschen eine typische Berlin-Geschichte, wenn man so will. Also ich hatte ja, wie gesagt, mit Bahn null Erfahrung. Ich wusste gar nicht, dass ich sowas überhaupt machen kann mit Bahnlaufen und so. Also hatte ich noch nie mit meinem Erfahrungshorizont. Und dann bin ich ja 2014 eben nach Berlin gekommen. Und 2016 im Frühjahr habe ich mehr oder weniger durch Zufall entdeckt, dass 500 Meter von meiner Haustüre sich ein Sportplatz befindet und eben eine Bahn dort, eine Laufbahn ist mit dem Fußballplatz und so weiter, also relativ klassisches Setting. Und dass dort die Tür immer offen ist. Also das ist so eine Drehtür und man kann da jederzeit reingehen, weil das halt ein öffentlicher Sportplatz ist. Und ich kannte dieses Konzept des offenen öffentlichen Sportplatzes einfach überhaupt nicht, ne? Also das gab es bei uns früher nicht. Du warst halt Vereinsmitglied oder im Schulsport vielleicht noch oder so, dann durftest du da drauf, aber ansonsten für die Öffentlichkeit ist das halt nicht zugänglich. Und da war es aber so. Und ja, und dann bin ich einfach irgendwann mal auf die Bahn gegangen und mir dachte, ich probiere das jetzt mal aus. Fand es total super, weil das für mich eine ganz neue Lauferfahrung war. Da waren keine Fahrradfahrer, keine Autos, keine Fußgänger, keine Hunde. Du konntest einfach laufen. Und das war praktisch Laufband hoch 10 für mich. Also komplett ja, weggetreten auf meiner Bahn. War ganz toll. Und irgendwann, tatsächlich eben auch wieder Social Media Komponente, irgendwann hat mich da mal jemand auf Strava tatsächlich damals schon angeschrieben und hat gemeint, hey, ich sehe dich eigentlich fast jeden Tag auf der Bahn. Lass uns doch mal reden. Und ja, dann haben wir uns verabredet mal. Das war Andreas damals. Und der hat dann gesagt, du, pass mal auf, es gibt da Mittwochabend immer so eine Laufgruppe, die trifft sich auch hier auf der Bahn und komm doch mal vorbei, dann können wir mal zusammen ein bisschen trainieren und dann reden wir mal. Und ich bin auch Coach und wenn du Lust hast, dann reden wir mal ein bisschen. Und ja, das haben wir dann gemacht und seitdem hatte ich dann eigentlich einen Coach, so mehr oder weniger. Das war Anfang 2016 oder so. Naja, eigentlich war es schon so Frühsommer 2016. Und ja, und dann bin ich da eben mittwochs zu dieser Laufgruppe gegangen, auch relativ regelmäßig, also praktisch zusätzlich zu meinem sonstigen Training noch. Und so habe ich dann eben meinen damaligen Coach kennengelernt und der hat dann gleich irgendwann zu mir gesagt, du pass mal auf, du machst doch jetzt den Berlin-Marathon. Wenn du Lust hast, schreibe ich dir einen Trainingsplan dafür und berate dich da so ein bisschen. Ich habe gesagt, ja klar, warum nicht, ne? Nehme ich natürlich gerne dankend an. Und ja, so hat sich das dann entwickelt und seitdem hatte ich dann eigentlich einen Coach. Und ja, und seitdem hat sich dann eben auch mein Training halt komplett verändert, ne? Also ich habe dann auf der Bahn natürlich viel öfter trainiert. Ich habe dann auch durch den Plan eben auch erstmals wirklich ernsthaft Krafttraining gemacht, Stabi-Übungen gemacht, Yoga gemacht, also alles Dinge, wo ich früher die Verbindung zum Laufen eigentlich gar nicht gesehen habe, zumindest für mich nicht. Und ja, das war natürlich wiederum eine ganz neue Lauferfahrung, die dann auch die Leidenschaft nochmal ein bisschen zusätzlich erhöht hat und wieder so eine neue Komponente auch in das Ganze reingebracht hat. Und damit war sozusagen die ohnehin schon brennende Flamme nochmal neu entflammt.
Ja, cool. Coole Story, auf jeden Fall.
Ja, hat es dich dann nochmal gepusht von den Zeiten her? Also wurdest du dann nochmal deutlich schneller dadurch oder hat das erst nur ein bisschen gedauert, bis du dann nochmal einen gewaltigen Sprung gemacht hast? Weil du warst jetzt bei 2,59.
Ja, also es hat mich dann tatsächlich schon nochmal gepusht, wobei ich sagen muss, 2015 war ich dann schon auch wieder Berlin, waren dann 2,46 schon. Also da war das Ziel dann unter 2,45 zu kommen, halt die nächste Stufe sozusagen. Also es ist die nächste Viertelstunde sozusagen, ne? Ja. Geht natürlich nicht ewig, aber das war eben dann die nächste Marke. Und dann 2016, also wie gesagt, Frühsommer hat es dann angefangen mit Coaching, bin ich dann 2,45,06 gelaufen, also 6 Sekunden über dem Ziel. Und dann 2017, das war so das erste Jahr, wo wir dann also wirklich komplett schon über ein Jahr zusammengearbeitet haben. Und da habe ich dann 2,40,56 Ja, genau, 2,40,56 gebraucht. Und da hatte ich dann eben auch schon mein großes Ziel, die Sub 2,40 zu packen. Und 2018, letztes Jahr, war es dann 2,40,13. Also, ja, ich brauche jetzt, glaube ich, nicht viel zur Zielsetzung für diesen Herbst sagen. Mit neuem Trainer übrigens, das darf man an der Stelle auch mal sagen.
Genau. ich würde gerne nochmal abschließend, da ihr beide ihr habt die Sub 3 geschafft und es gibt bestimmt den ein oder anderen Hörer, der sich in der ähnlichen Lage befindet, so irgendwie um 13 läuft oder vielleicht sogar noch drunter und jetzt das Ziel hat für den Herbst nochmal die Sub 3 zu packen. Einfach mal so vom Athlet zu Athlet, was würdet ihr denjenigen raten? Was wären denn eure Tipps für die Sub 3?
Der Gast darf anfangen.
Okay. Also ich würde versuchen, zumindest mal so eine gewisse Struktur ins Training zu bringen. Also ich glaube, wenn man ein Ziel hat, das Richtung Sub 3 geht, dann weiß man ja schon so ungefähr, wie man trainieren sollte. Oder man kennt zumindest seinen Körper schon so weit, dass man weiß, mit welchen Belastungen man einigermaßen gut umgehen kann, wo so die Schwächen sind und so. Und also was ich ganz dringend empfehlen kann, ist, dass man eben auch versucht, außerhalb der Laufeinheiten was zu machen. Also was mir wirklich unglaublich viel gebracht hat, sind dieses Krafttraining. Weil man einfach vom Laufstil auch ein ganz neues Gefühl bekommt. Das Laufen fühlt sich nochmal ganz anders an. Das, glaube ich, ist eine ganz wichtige Komponente, auch so ein bisschen am Körperbewusstsein nochmal zu arbeiten, also auch wirklich darauf zu achten, wie der Laufstil so ist. Also ich sage jetzt nicht, dass man unbedingt einen Vorderfußlauf plötzlich machen muss, wenn man das schon Jahre anders gemacht hat, aber sich einfach nochmal bewusst zu werden, welcher Laufstil eigentlich am effektivsten für einen ist. Dann, was für mich auch eine ganz, ganz wichtige Komponente geworden ist, die ich früher so auch nie gemacht habe, sind so diese ganz kurzen, schnellen Impulse, also wirklich auch die Sprints zu machen, die kurzen Intervalle zu machen, auch mal wirklich am Limit zu sein und nicht immer nur monoton in einem Tempo zu laufen. Also wirklich so diese neuen Reize zu setzen, auch mal Dinge auszuprobieren einfach, die man noch nie gemacht hat. Das ist, glaube ich, etwas, so dieses Adaptionskonzept, ne, dass der Körper sich eben, ist jetzt kein Geheimnis, eben auf genau solche Reize dann vorbereitet und das eben entsprechend sich da anpasst. Das sind so Komponenten, die ich auch ganz dringend empfehlen würde. Und dann, je näher es dann tatsächlich an den Marathon kommt, wirklich mal regelmäßig diese Zielpace auszuprobieren und dann auch wirklich mal zu versuchen, das auch zu genießen und das nicht immer nur als Anstrengung zu sehen, sondern wirklich zu sagen, okay, ich habe die Möglichkeit auch das zu tun. Das ist ja wirklich, wir haben ja im Zuge der WHEW-Vorbereitung sehr lange auch über die mentale Komponente gesprochen. Ich finde die unglaublich wichtig, also dass man wirklich sich immer wieder sagt, das ist ja wirklich ein Geschenk, dass man das machen kann und dass man das auch so schnell machen kann, ne? Also auch relativ gesehen so schnell machen kann und viel schneller ist, als früher man immer war und Dinge macht, die man halt früher nicht machen konnte und so. Und so dieses diese Denke auch einfach aufrechtzuerhalten, sich immer wieder neu zu motivieren, neue Sachen auszuprobieren und auch wirklich jeden Lauf und so hart er auch immer ist. Also ich hasse teilweise die Intervalleinheiten, aber am Schluss muss man sie doch irgendwie genießen, weil es dann einfach ein cooles Gefühl ist und es einfach cool ist, dass man es machen kann.
Ja, sehr gut.
Ja, also ich fand das jetzt eigentlich alles schon, es wurde sehr viel Gutes gesagt. Ich habe mir gedacht, was kann ich jetzt dazu noch ergänzen? Aber ich habe mir gedacht, es gibt einen Punkt, und zwar finde ich auch sehr wichtig, ist, kenne dich selber. Und wenn du meinst, du hast Schwierigkeiten, dich selber gut einzuschätzen, dann such dir jemanden, der dich besser kennt, als du dich selber kennst. Weil der wird dir dann das Richtige, sag ich mal, dafür schneidern, dass es für dich passt. Ich persönlich hatte einmal das Glück, natürlich mit jemandem zusammen zu trainieren, der mich sehr, sehr gut kennt und der weiß, was ich brauche. Aber auch, sag ich mal, so ehrlich zu sich sein und zu wissen, wo sind denn meine Stärken? Weil, wie wir auch jetzt schon in den vorherigen Folgen, und wir sagen es auch immer gern wieder, jeder ist individuell. Weißt du, der eine schafft, ich schaffe jetzt einen 10 Kilometer nicht in unter 38, dafür schaffe ich aber einen Marathon in 2,58. Das liegt mir anscheinend dann, die längeren, einfach mehr. Es gibt Leute, die laufen dir 10 Kilometer in unter 35 und haben dann trotzdem Probleme, jetzt den Marathon, sag ich mal, da mit der Zeit zu bestätigen. Ja, das ist halt, man muss halt gucken, was der Athlet selber braucht, damit er die Leistung, die er bringen muss, bringen kann. Und da sagte er, wie schon genau das Richtige, einfach mal Sachen ausprobieren. Ne? Nicht immer das, was in den Büchern oder was in den Zeitungen dann steht, auch mal jetzt mal für bare Münze zu nehmen, sondern probiert es einfach mal aus. Ja? Vielleicht auch mal ein paar Bergintervalle mit reinschneiden. Oder ja, geht mal ein Fitnessstudio, drückt mal ein bisschen was, ja? Dann vielleicht passt es ja.
Genau, ja, gerade das Thema Krafttraining, ne, das spricht ihr mir beide aus der Seele, also das ist für mich schon immer eine sehr wichtige Komponente gewesen und so wie du, Ludwig, gesagt hast, also das macht sich bemerkbar beim Laufen, ne, also das, derjenige, der das, sag ich mal, vernachlässigt, der kann das vielleicht nicht so nachvollziehen, aber das macht sich tatsächlich sehr bemerkbar. Auf jeden Fall.
Ja, und vor allem, wenn du jetzt sagst, oder wenn du selber, sag mal, du bist jetzt ein Läufer, ja? Du willst Marathon laufen und du merkst, nach Kilometer 35 geht dir so langsam die Kraft aus, ja? Du kannst die Beine nicht mehr so gut heben, dann probierst du mal Krafttraining. Vielleicht wird dein Körper dadurch ein bisschen robuster für die nächsten 7 Kilometer. Ja.
Vielleicht noch eine andere Sache als Ergänzung noch, und das ist auch wieder so ein bisschen die Frage Athlet-Trainer-Verhältnis dann auch, wenn man einen Trainer hat. Ich glaube, dass es trotzdem auch wichtig ist, trotz Pläne, trotz Struktur und so weiter, dass es immer auch so, wie soll ich sagen, so kleine Ausbrüche geben darf. Ne? Also wenn man einfach mal jetzt gerade Bock hat, man ist jetzt irgendwie auf der Bahn, man fühlt sich gerade mega gut und im Trainingsplan stehen jetzt, was weiß ich, 20 Kilometer drin oder sowas. Und man hat jetzt so irgendwie das Gefühl, ich will jetzt nicht aufhören, ich kann jetzt nicht aufhören. Wenn ich jetzt weitermache, dann fühle ich mich noch viel besser. Und dass auch diese kleinen Ausbrüche mal möglich sind. Also ich hatte in meinen Vorbereitungen immer wieder mal so Phasen oder mal Tage, wo ich dann einen Longrun im Plan hatte und dann ist es plötzlich ein Marathon geworden, ne? Weil es einfach cool war, weil ich nach 38 Kilometern das Gefühl hatte, ich will es jetzt anders machen, ich will jetzt diesen Marathon einfach laufen, einfach so, just for fun, weil ich es kann, ja, in Anführungsstrichen. Soll sich jetzt gar nicht so arrogant anhören. Aber jetzt nur für sich selber, fürs Gefühl meine ich jetzt.
Aber es klang sehr cool.
Nee, aber so ist es wirklich nicht gemeint. Sowas finde ich extrem wichtig. Natürlich kann man sowas nicht jede Woche machen, ne? Weil dann ist es man halt, dann überschätzt man sich selber und dann ist man vielleicht doch irgendwann verletzt. Aber ich glaube, und das ist auch ganz wichtig, da den richtigen, ich sage jetzt mal, Teamkollegen als Trainer zu finden, der dann auch weiß, okay, das ist jetzt so ein Typ Athlet, der braucht es halt auch ab und zu mal. Und den muss ich halt jetzt vorsichtig wieder sozusagen einnorden. Ne? Also so ganz vorsichtig sagen, okay, das war jetzt super cool, was du gemacht hast, aber lass uns doch nächste Woche mal so ein bisschen vorsichtiger rangehen. Und das ist halt eine ganz schwierige Angelegenheit. Auf der einen Seite sich selbst da ein bisschen zu bremsen, auf der anderen Seite sich aber genau diese Lücken für solche Ausbrüche, die so wahnsinnig viel mental bringen eben auch, ja, sich diese Lücken auch zu lassen und die dann auch mal wahrzunehmen einfach. Und das sind so Impulse eben auch, die vielleicht jetzt nicht so wahnsinnig gut für den Oberschenkel sind immer, aber für den Kopf sind sie wahnsinnig wichtig und sowas sollte man einfach auch mal ausprobieren.
Ja, aber du hast auch einen Punkt, wo du jetzt sagst, ja, ich, es geht gerade super, ich brauche das jetzt, weißt du? Und dann machst du das, weil du weißt, dass das für dich was bringt. Der Trainer weiß das halt in dem Moment halt auch nicht und du rufst ihn ja nicht an. Ey, darf ich das nochmal weitermachen? Ja, das ist ja, wäre ja Quatsch. Und deswegen ist halt so ein Trainer, wie du auch sagst, natürlich muss das, die Beziehung da sehr gut stimmen, aber so ein Plan, den du von irgendjemanden einfach nur, keine Ahnung, für eine Woche, Woche nicht, Quatsch, ist ja, aber wenn du jetzt dir irgendeinen Plan aus der Zeitung oder holst, dann ist das ein starker Plan und quasi müsstest du direkt danach aufhören, ja? Also da gibt es keine Lücken, ja? Der Trainer, den du dann hast, passt dir das ja dann dementsprechend für die nächste Woche dann an, ja?
Genau, deswegen ist zum Beispiel auch der Austausch extrem wichtig und das ist eben auch etwas, wo du halt auch nur so ein gewisses Selbstverständnis von dir selbst brauchst, damit du auch entsprechend kommunizieren kannst, wie es dir gegangen ist und das auch reflektieren kannst. Und ich finde es auch ganz wichtig, auch während des Trainings immer mal wieder in sich hineinzuhören, wie geht's mir, was geht gut, was geht schlecht. Das ist wieder das, was wir ganz am Anfang schon angesprochen haben. Das muss man dann entsprechend dann auch in dem Fall natürlich dem Trainer kommunizieren. Und das ist etwas, was man natürlich auch erst entwickeln muss und was eben auch so eine Komponente ist, weil wir gerade gesagt haben, was empfiehlt man demjenigen oder derjenigen, die da unter 3 laufen möchte, so dieses körperliche, mentale Selbstverständnis zu entwickeln, dass ich auch nach einem Lauf genau sagen kann, das ist jetzt gut gelaufen, genau das habe ich jetzt gebraucht, das hat mir gut getan und da sind noch so Stellschrauben, die ich noch gern drehen würde.
Ja. Ich genieße das gerade, was ihr so erzählt. Das hört sich gut an, ja, aber ja, das ist definitiv so, ne? Also das, ich meine, das macht ja einen guten Trainer aus, ne? Dass der jetzt irgendwie, ja, dass der auf die Kleinigkeiten reagiert, ne? Dass der genau hinhört, was der Athlet sagt, ne? Und das, ich glaube, das macht irgendwo einen Trainer aus und das ist Kommunikation, klar, A und O, ja, aber genau hinhören, ne, auf die Bedürfnisse des Athleten eingehen, ne, weil ich meine, wir machen, das ist ja nicht unser Job, ne, wir machen das just for fun und so wie du gesagt hast, Ludwig, wenn man hin und wieder, ne, anstatt 35 dann noch ein paar Kilometer dranhängt und das einem ein richtig gutes Gefühl gibt, ne, dann ist das genau das Richtige, ne, also die Bedürfnisse des Athleten, die sind auch sehr, sehr wichtig. Der Austausch ist halt sehr wichtig, ne? Das ist das A und O im Endeffekt ja auch, ja.
Definitiv. Eine Sache vielleicht noch ganz kurz, weil du es jetzt gerade angesprochen hast, just for fun, das ist auch so eine Geschichte, da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen kritisch.
Okay.
Natürlich, das ist nämlich auch so eine Sache, die ich auch empfehlen würde, just for fun, natürlich, ne? Also wenn es keinen Spaß mehr macht, wir verdienen damit leider kein Geld, dann muss man aufhören, das ist völlig klar. Aber so eine, mit der Grundhaltung hinzugehen, ich mache das just for fun und weil es Spaß macht, kann man machen, klar. Mhm. Sollte man aber nicht machen, wenn man vielleicht Sub 3 zum Beispiel laufen will oder was relativ Sub 3 bedeutet, nämlich seine eigenen Grenzen halt wirklich weit zu verschieben und sie zu durchbrechen. Ich glaube nämlich, dass so eine Grundhaltung, ich mache das just for fun, nicht unbedingt gesund ist. Ich glaube, dass man es schon sehr ernst nehmen sollte für sich selbst und dass man sich schon sagen sollte, doch, ich bin schon Athlet, ne? Also ich mache das nicht bloß irgendwie so als Hobby nebenbei, wenn ich mal Zeit habe abends oder so, sondern ich bin Athlet. Es ist eine totale Komponente, die zu mir gehört, wie mein Beruf, wie meine Familie. Ich habe auch den Lebensstil eines Athleten oder einer Athletin, um sowas zu erreichen. Das finde ich schon wichtig. Und deswegen sträubt sich bei mir immer so ein bisschen die Haare, wenn jemand sagt, ich mache das just for fun. Ich finde, das ist nicht der richtige Ansatz. Ich glaube, dass man tatsächlich das Leben eines Athleten dann auch leben sollte, wenn man es wirklich so ernst nehmen will, ne? Also ohne, dass ich jetzt sage, das muss jeder so ernst nehmen. Aber wenn ich mir solche Ziele setze, finde ich das schon eine wichtige Komponente zu sagen, ich bin das auch tatsächlich.
Da gebe ich dir, ja, da gebe ich dir hundertprozentig recht. Ne? Also, um das vielleicht nochmal noch mal ein bisschen zu erklären. Also was ich mit Just for Fun meine, ist eben halt, du kriegst kein Geld dafür auf die Hand. Ne? Und im Endeffekt, wenn es hart auf hart kommt, dann ist das wahrscheinlich das Laufen oder der Triathlon oder was auch immer du machst, ist das, was wahrscheinlich hinten runterfällt. Ne? Natürlich gibt es auch Phasen, wo man sich wo man sehr konzentriert arbeiten muss, wenn man was erreichen will. Gar keine Frage. Ne? Gar keine Frage. Und das hat jetzt zuletzt auch der Lukas im April auch erfahren. Ne? Das habe ich ihm auch gesagt, dass, okay, Sub 3, ich halte es für möglich, aber jetzt müssen wir richtig reinhauen, jetzt müssen wir reinklotzen. Just for fun ist für mich halt ein Übergriff dafür, dass das, es ist unser Lebensstil, aber es ist nicht das, womit wir unsere Familie ernähren, ne, und Das muss dann irgendwo auch bewusst sein. Natürlich ist das von Athlet zu Athlet unterschiedlich. Manche, ne, haben halt eben keine Familie und haben Zeit en masse zu trainieren und so. Es ist vielleicht irgendwo auch so ein bisschen eine individuelle Definitionsfrage. Für mich ist es halt auch wichtig als Trainersicht, jetzt rein als Trainersicht, dass man, klar, wenn es drauf ankommt, ne, wird jetzt geklotzt, ne, aber wie gesagt, da sind ja noch ein paar Komponenten, ein paar Lebensbereiche, die da drüber stehen.
Ja, also ich glaube, das ist eine Frage der Prioritätensetzung. Natürlich ist, sorry Lukas, nur ganz kurz.
Ne, kein Problem.
Eine Frage der Prioritätensetzung natürlich ist klar. Also wie du sagst, ne, also wenn es hart auf hart kommt, muss ich mich natürlich entscheiden, ne? Ist mir die Familie wichtiger oder der Job oder das Laufen? Das ist schon klar. Ich glaube aber halt einfach, dass du, um etwas wirklich gut zu machen, ja, das hört sich jetzt auch so phrasenartig an, dich halt einfach komplett dem auch verschreiben können.
Definitiv, musst, ja? Definitiv. Da sind wir auf der gleichen Seite, ja. Ja.
Genau, und das ist eben, also das ist, glaube ich, die Frage, dass du halt weißt, was du willst und wie weit du auch gehen willst, dein Leben so zu gestalten, dass du diese Ziele erreichen kannst. Mhm. Und da, wie gesagt, das ist natürlich total individuell, aber nur, wie gesagt, nur zum Spaß, das hört sich immer ein bisschen arg negativ an.
Das stimmt. Wobei, also ich persönlich habe das gar nicht so negativ. Weißt du, also ich muss sagen, also ich für mich, wenn ich jetzt mich als Athlet definiere, für mich war das, vielleicht zu meinen Ironman-Zeiten, war das wirklich schon sehr ernst, in Anführungsstrichen. Jetzt ist das für mich ein Lifestyle, ne? Also ich betreibe das, weil, oder ich mache das, was mir Spaß macht, ne? Also ich versuche schon in bestimmten Phasen mein Training nach so ein bisschen Struktur zu geben, aber zum größten Teil mache ich auch viele Sachen, die mir einfach Spaß machen, wie zum Beispiel dieses Jahr im Frühjahr das Every Single Street, ne? Es ist einfach, ja, irgendwo auch Lifestyle, ne? Das muss man sagen. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, und das ist der einzige Punkt, warum ich das sage, Just for Fun, ist halt der, dass da doch, wenn es hart auf hart kommt, da jetzt noch ein bisschen was drüber steht. Aber ansonsten sind wir definitiv auf der gleichen Seite und ich meine, du weißt ja, wie ich trainieren lasse und so weiter und von daher.
So, ich grätsche jetzt mal rein, weil ich erkläre jetzt bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, was ihr eigentlich hier meint. Wir reden beide über dasselbe, ja. Der eine aus Athletensicht und ich verstehe dich voll und ganz, ja. Entschuldigung. Ich habe jetzt gerade gesagt, gestern zu meiner Freundin gesagt, ich fange morgen an mit der Vorbereitung für Frankfurt an. Das heißt, ich bin in der Vorbereitung jetzt. Ja? Das heißt, ich laufe dann, ja? Ich bin dann öfters abends halt auch mal weg. Ja? Das ist hier, ich sag mal, geklärt. Ja? Wir sind da schon auf einer Wellenlänge. Also ich darf das auch, sagen wir so. Aber ich sehe auch die andere Seite vom Adrian, die Seite. Der sieht das aus Coach-Sicht. Der muss halt auch damit leben, dass Leute halt nicht immer so das machen können, was er ihm aufschreibt. Also vielleicht bleibt halt nicht mehr viel Zeit dafür. Dann muss er halt da, ja, er kann die Leute nicht dazu zwingen, das zu machen, was er ihnen aufschreibt. Weil das einfach, ja, wie er sagt, der Spaß für sie machen soll, ja. Aber ich bin auch auf euer beiden Seiten sozusagen, aber der Ludwig hat vollkommen recht. Just for fun wäre für mich jetzt, jetzt, was ich vor zwischen der jetzigen Vorbereitung und dem letzten Zugspitz gemacht habe. Das war einfach just for fun. Ich habe hier mal was gemacht, ich war hier auf der Rolle, ich war mal laufen, wenn ich Bock hatte, wenn es geregnet hatte, war ich halt nicht laufen. Aber jetzt heißt es wieder Vorbereitung. Das heißt, ich gehe jetzt raus laufen, ob die Sonne scheint oder ob es nicht. Das steht immer im Trainingsplan, da haue ich jetzt wieder rein. Da wird jetzt quasi mein ganze, darauf konzentriere ich mich jetzt wieder.
Ja, das sehe ich eben genauso und das meine ich eben mit Prioritätensetzung. Also ich bin schon jemand, das ist vielleicht auch nicht immer richtig, aber was im Plan steht, wird gemacht, Punkt, aus, Ende. Ne? Da gibt es nur einen einzigen Grund, das nicht zu machen, das ist Krankheit. So. Alles andere ist für mich keine Entschuldigung. Und das ist halt so eine Sache, wenn du etwas just for fun machst und ich glaube, ich verstehe dich auch komplett richtig, Adrian, das sage ich jetzt wirklich nur so mit der Formulierung, weil das halt andere Leute vielleicht nicht so sehen. Mhm. Wenn du eine Einheit hast, die du machst und die einfach dir wehtut und wo du keine Lust drauf hast und es ist schlechtes Wetter draußen und es ist dunkel und es ist kalt und eigentlich musst du auch irgendwie um 8 zum Zug und keine Ahnung, um diese Einheit dann zu machen und danach auch dieses Gefühl zu haben, du hast es jetzt gemacht und dich dann richtig gut zu fühlen, aber um diesen ersten Schritt da rauszugehen und diese Einheit trotzdem durchzuziehen, egal was ist, dazu glaube ich, brauchst du wesentlich mehr Commitment, also wesentlich mehr Motivation als eben bloß so diese Hobby-Geschichte, ne? Also so, ich laufe halt gern, weil es mir gut tut und so. Ist ja auch alles völlig vollkommen okay, ne? Das kann man auch machen, ist auch total super, aber wenn es eben um dieses kleine Quäntchen geht, wo du sagst, ich möchte aber meine Grenze eben wirklich ausloten und durchbrechen am Ende, und jetzt kommen wir zur Fragestellung zurück, was raten wir, dann musst du halt wirklich sagen, okay, aber jetzt ist Laufen Prio 1 und komme, was wolle, also mich kann eigentlich jetzt nichts mehr aufhalten, ich ziehe das jetzt durch, und das ist eben mehr als nur Fun.
Das stimmt. Somit muss ich meine Aussage korrigieren. Just for fun war vielleicht jetzt unglücklich ausgedrückt, aber ja, es ist vielleicht so ein bisschen auf mich zugeschnitten, weil ich habe einfach für mich beschlossen, dass ich dass mir das Coaching wichtiger ist als mein eigenes Training. Und das ist wirklich, dass ich persönlich wirklich nur das mache, worauf ich Lust habe. Und mir geht es jetzt nicht um Zeiten, mir geht es um das Abenteuer. Ne? Also mir geht es Spaß haben, Abenteuer, irgendwas machen, was ich halt eben in den Zeiten, wo ich jetzt irgendwie Triathlon gemacht habe oder jetzt irgendwie andere Sachen, auf die ich mich dann wirklich, wirklich ernsthaft vorbereitet habe, ne? Und wo ich dann wirklich mit Scheuklappen trainiert habe und so weiter. Das ist vorbei für mich, ne? Und aber du hast vollkommen recht, ne? Dass wenn man ein Ziel hat und wenn man ambitioniert trainieren will und wenn da jetzt eine harte Trainingseinheit auf dem Plan steht, dann ja, dann muss man da durch. Dann ist da jetzt auch irgendwo nicht mehr viel mit Just for Fun, ja, das stimmt.
Ja, wenn du jetzt hier, sag ich mal, wirklich ein Ziel hast, dann musst du dich auch dann dahinter klemmen, und ja, ich glaube, jeder, der das mal gemacht hat, was ja Ludwig beschrieben hat, doch mal rauszugehen, obwohl man gar keinen Bock hat, obwohl es regnet, obwohl man gar keine Zeit hat, und es doch noch durchzuziehen, danach fühlt man sich auf jeden Fall geil.
Ja, 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 das außer Frage, ja. War unglücklich von mir ausgedrückt, aber haben wir es geklärt.
Alles gut, jetzt nochmal will ich die Frage ein bisschen umformulieren. Was sagt denn der Coach zu einem Athleten, der doch vielleicht mal unter die Sub 3 kommen will, aber hat vielleicht ein paar Schwierigkeiten dazu?
Da musste ich jetzt mal weit ausholen. Also ich sage mal so, also wenn ich das jetzt mal zusammenfassen kann, das Wichtigste ist, den Athleten zu kennen. Ne? Also je länger ich jemand kenne, umso besser ist es, den einzuschätzen. Ne? Also wenn ich natürlich einen Athlet habe, der jetzt irgendwie, wir gehen jetzt mal natürlich von Athleten, der noch nie Sub 3 geschafft hat, ne, der jetzt sich irgendwo da in den Bereichen befindet, wo das möglich wäre, muss man sich einfach viel kommunizieren. Also ich bin ja auch grundsätzlich jemand, der schon versucht, das Ganze realistisch zu sehen, ne? Und es gab auch Situationen, wo ich zu einem Athleten auch gesagt habe, wir können es gerne angehen, aber das, da müssten wir auf jeden Fall nochmal, ne, sich nochmal deutlich verbessern in bestimmten Bereichen. Aber ich bin keiner, der jetzt irgendwo sagt, nee, das funktioniert überhaupt nicht, es sei denn, ne, es kommt jemand jetzt irgendwie, der jetzt, sag ich mal, 4 Stunden geschafft hat,
Sub 2 laufen will.
Und jetzt irgendwie jetzt, ne, den Wunsch hat, Sub 3 zu laufen. Klar, kann er auch schaffen, aber bestimmt nicht in ein Jahr. Es sei denn, es ist ja wirklich ein Lauftalent. Also von daher, für mich ist grundsätzlich die Kommunikation sehr wichtig. Je mehr Informationen ich über den Athleten habe, was aber heutzutage relativ easy ist mit Strava und Co., ne, ist das relativ einfach, da Informationen zu bekommen. Aber nichtsdestotrotz brauche ich auch viele, viele Informationen über den Athleten. Und was ich halt immer auch sage, ist, lass uns schauen, wie die Vorbereitung läuft, ne? Und dann gucken wir mal, was da am Ende halt möglich ist, da kann sich halt viel tun. Ne? Und wie gesagt, mit dir, Lukas, hatte ich da schon in Anführungsstrichen leichtes Spiel, weil ich dich relativ gut kenne, ne? Aber nichtsdestotrotz, und da wirst du mir bestimmt beipflichten, ist das Training für Hamburg war schon etwas anders als die anderen Vorbereitungen. Und da war auch nichts mehr mit Just for Fun.
Nee, das nicht, das muss ich zugeben. Und es war ja auch stellenweise sehr, sehr hart, und manchmal fragt man sich, ja, weiß nicht, warum ich mir das antue, weil Geld verdient tue ich ja, wie gesagt, nicht damit, aber im Endeffekt kriegt man seinen Lohn, und das, was man sich erarbeitet hat, kriegt man sozusagen an dem Stichtag nach dem Rennen sozusagen serviert, und dann weiß man, ob man das alles richtig gemacht hat oder vielleicht nochmal nachsitzen muss.
Ja, Ausdauersport ist halt ein sehr, wie soll ich sagen, sehr gerechter Sport, ne? Also der harte Arbeit zahlt sich da immer aus.
Ja. Ich habe auf jeden Fall nochmal eine, ich glaub, ich weiß nicht, ob ich die zweite Frage zusammenkriege, aber die eine Frage habe ich auf jeden Fall zum für den Ludwig nochmal. Was ich so ein bisschen aus eurer WHIW-Vorbereitung rausgehört habe, du bist machst nicht so gerne Tapering, habe ich gehört, oder so rausgehört. Also du kannst
Ja.
nicht so gut Beine stillhalten, habe ich mal so rausgehört. Jetzt, also, aber machst du dann auch mal so, sag ich mal, so Tapern oder ist das dann so eine Woche, wo du auf heißen Kohlen sitzt?
Es ist tatsächlich so, dass ich weder tapern kann noch Ruhetage. Auf der anderen Seite sehe ich aber schon ein, dass es notwendig ist und dass, wenn ich es mal mache, es dann durchaus was bringt. Aber man muss auch dazu sagen, und jetzt kann ich auch sozusagen das Lob an Adrian wieder zurückgeben, nachdem ich ja jetzt ihn kritisiert habe, dass es schon ganz, ganz wichtig ist, dass auch darauf sich der Trainer einlässt, ne? Und das ist, glaube ich, schon ein entscheidender Punkt, dass man das Training dann so gestaltet, dass man dem Athleten auch die Freiheit lässt, solche Marotten auszuleben, ne? Also ich nenne es jetzt mal Marotten, weil natürlich Ruhetage, jedes Trainingsbuch würde natürlich sagen, Ruhetage sind wichtig, Regeneration ist wichtig und so weiter. Und das findet trotzdem statt. Also jetzt nicht so, dass ich jetzt jeden Tag irgendwie ans Limit gehe, um Gottes Willen, ja. Also das wäre eher Dummheit als Ambition. Aber das Regenerieren sieht halt anders aus. Also das ist halt dann so, dass ich dann eben extrem locker laufe oder auch nur kurz laufe oder eben nur pendle, um ins Fitnessstudio zu laufen. Oder eben auch tatsächlich mal gar nicht zu laufen. Das ist auch okay. Also wenn ich vorher gesagt habe, was im Plan steht, wird gemacht, dann wird natürlich auch, wenn im Plan steht, heute ist ein Ruhetag, Ende, dann wird es natürlich genauso gemacht, weil ich es dann ja auch genauso ernst nehmen muss. Ist ja das Gleiche, was wir vorher angesprochen haben. Entweder ich mache das ernsthaft oder eben auch nicht. Aber es ist tatsächlich für mich echt eine große Herausforderung, jetzt eben mental so einen Tag mal die Beine ruhig zu halten und nicht laufen zu gehen, weil inzwischen, glaube ich, mich auch einfach so daran gewöhnt habe, dass es halt dazugehört zum Tag, dass halt wirklich was fehlt, wenn es mal gar nicht stattfindet. Und also momentan zumindest fahren wir das so, dass Regeneration halt heißt, entweder tatsächlich nicht zu laufen oder wenn es halt gar nicht geht, dann eben so ganz lockere Läufe mal mit jemandem zusammen zu machen oder eben einen Pendellauf zu machen, der dann auch wirklich langsam ist. Also ich glaube, das kriege ich dann schon einigermaßen zumindest hin. Ich habe dann ja auch meistens einen Rucksack und so. Und dann macht es aber auch Spaß, wirklich so langsam zu laufen, dass du halt mal nicht auf die Uhr gucken musst und dir denkst, okay, jetzt ist es wirklich just for fun. Und dann tut es auch wirklich gut. Und ja, aber trotz allem, also ich weiß auch, dass wenn es jetzt wirklich in die Phase vor den Marathon geht, also unmittelbar in die Rennwoche geht, dass es dann sinnvoll ist, auch mal wirklich zu tapern und dann geht es auch. Also dann stelle ich mich auch darauf ein und ich weiß ja auch, wenn dann der Marathon eben nicht so gut läuft, was es ja durchaus schon des Öfteren gab. Dann ist es schon blöd, wenn man sich danach überlegt, vielleicht lag es daran, dass ich die 2 Wochen davor halt eben zu viel gemacht habe und dann nochmal die 100 Wochenkilometer geknackt habe. Das sieht dann auf Strava nett aus, aber tut halt im Rennen dann doppelt weh und ärgert einen dann doppelt. Und insofern, also so viel Vernunft, glaube ich, habe ich schon. Und das ist dann auch wieder Aufgabe des Trainers, dann halt die auch einzufordern, diese Vernunft. Dann zu sagen, okay, aber jetzt machst du heute mal wirklich nichts. Und ja, da darf man dann auch mal deutliche Worte finden.
Von meiner Seite aus, ich taper sehr gerne, also mal so Beine ein bisschen ruhig zu halten, ist dann für mich ganz gut, aber da sieht man auch wieder, wie individuell die Personen sind. Der eine, der kann die Beine nicht stillhalten, der andere, der macht das doch ganz, ganz, ganz gerne, zumindest wenn es dann halt so in die heiße Phase geht, weil man auch vorher schon sehr viel gemacht hat. Also das da ist wieder mal ein Beispiel für die Individualität hat. Wenn der Adrian jetzt nicht noch irgendwie was dazu sagen wollte, würde ich gerne noch eine andere Frage stellen.
Ja, nee, ich wollte schon noch mal kurz darauf eingehen, weil
Okay.
ich finde, ja, der Trainer, der musste aber auch so ein bisschen, ja, wie ich schon vorher gesagt habe, ne, also die Kommunikation und auf die Kleinigkeit achten, das ist schon sehr wichtig. Und auch jetzt in dem Fall, ne, Ludwig, mit unserer Zusammenarbeit, ich muss ganz ehrlich sagen, da musste ich auch dazu lernen, ne, also das auf jeden Fall. Wir haben uns schon ausführlich im Vorfeld unterhalten und für mich ist es auch irgendwie definitiv dazu lernen, ne? Weil jeder Athlet bringt irgendwas anderes mit. So, was dich auszeichnet, ne, und das habe ich so in der Form tatsächlich auch jetzt nicht gesehen, ist deine Regenerationsfähigkeit, die wahrscheinlich dann auch dafür dann auch verantwortlich ist, dass du eben halt die Umfänge und die Intensität so gut verkraftest, ne? Wie gesagt, also es sollte nichts in Stein gemeißelt sein, ne? Also ich würde bestimmt nichts so in der Richtung sagen, so von wegen, nee, sorry Ludwig, also entweder machst du jetzt einen Ruhetag oder weißt du, oder keine Ahnung, Ende mit der Zusammenarbeit.
Ich stelle dich ans Bett.
Genau. Nee, sowas gibt es nicht. Sowas ist auch, finde ich, komplette Blödsinn. Und ja, also von daher, ich finde, der Trainer sollte, klar, es gibt irgendwo ein Konzept, ne, und es gibt irgendwo so ein Grundgerüst, aber der wird auf jeden Fall, ja, sag ich mal, so nach links, rechts verschoben, gar keine Frage. Also das funktioniert wunderbar, finde ich. Und bis jetzt bin ich gut damit gefahren, auch mal die Wünsche des Athleten zu erfüllen, und da gibt es keinen Grund, das zu ändern.
Ja, das ist auch wieder das, was wir vorher gesagt haben mit dieser Ehrlichkeit. Da muss man natürlich aber als Athlet auch so weit sein, um zu sagen, okay, heute tut mir aber was weh. Und das muss ich dann dem Trainer kommunizieren. Also, ne, da darf man dann nicht irgendwie sagen, oh Gott, wenn ich jetzt sage, mir tut das Bein weh, dann macht er mir morgen vielleicht den Ruhetag rein, um Gottes Willen. Also, da muss man dann wirklich ehrlich sein und sagen, okay, heute lief es echt schlecht und ich habe schwere Beine oder mir tut der Kopf weh oder ich fühle mich nicht gut. Momentan irgendwie ist es zu viel, ich fühle mich müde oder so, das muss man natürlich dann genauso kommunizieren.
Definitiv.
So ehrlich muss man dann schon sein und ich glaube, auch das gehört wiederum zu den guten Athleten, weil wir vorher gesagt haben, Selbsteinschätzung, dann muss man halt auch wirklich die Konsequenzen ziehen und dann auch zu wissen, oder dann muss man eben auch wissen, dass man dann auch mal eine Pause braucht und dass diese Pause auch gut tut, ja.
Definitiv, es ist ein Geben und Nehmen. Ne? Also wenn ich jetzt kein Feedback bekomme von den Athleten oder kein ehrliches Feedback bekomme von den Athleten, dann ist das alles irgendwo, dann kann das nicht so funktionieren, ne? wie es funktionieren soll.
Ja, ich möchte jetzt noch eine ganz kurze Frage stellen. Ich meine, wir könnten uns wahrscheinlich noch mal weitere 1,5 bis 3 Stunden unterhalten. Das ist wahrscheinlich bei uns kein Problem. Aber so meine abschließende Frage wäre, für diejenigen, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben, der Adrian ist jetzt vom Ludwig der Coach. Das heißt, Ludwig hat einen Trainer gewechselt. Da ist meine Frage, hat sich dein, ohne Werten, einfach nur, hat sich dein Training verändert? Also trainierst du jetzt ein bisschen anders oder?
Es hat sich schon verändert. Also natürlich zum einen, weil ich aus der Ultra-Vorbereitung komme, das ist klar, dass man für den Marathon anders trainiert, aber es hat sich jetzt auch im direkten Marathon-Vergleich schon ein bisschen verändert. Eine Veränderung ist, und ich will es jetzt auch gar nicht werten, aber ich finde es spannend, weil es auch sehr gut funktioniert. Ich bin diesmal bisher zumindest so gut wie gar nicht auf der Bahn gewesen, in der jetzigen, bisherigen Marathonvorbereitung. Das wird wahrscheinlich jetzt ein bisschen anders, wenn es ein bisschen näher an den Marathon geht, aber ich habe wahnsinnig viel, auch die schnellen Einheiten, auch die Marathon-Race-Tempo-Einheiten, alle auf der Straße oder, was noch krasser war, im Park gemacht, weil unser Schlosspark hier in Berlin, in Pankow, der ist nicht so einfach zu laufen. Der hat verschiedene Bodenbelege und hat Kurven und Höhen und Tiefen und so weiter. Das ist echt richtig anstrengend. Das hat sich verändert und was sich auch verändert hat, was mir aber sehr gut liegt und was mir ehrlich gesagt auch Spaß macht, sind so diese kürzeren Impulse, also so wirklich diese 40 Sekunden, diese 20 Sekunden, so, ja, also wirklich mal gern. All out. Ja, das finde ich aber super, also das liegt mir sehr gut. Das macht Spaß, weil es halt dann auch nicht so weh tut und trotzdem ist man schnell und locker und leicht. Und das hat sich verändert und so dieses, die explosiveren Elemente, nenne ich sie jetzt mal, die sind ein bisschen mehr geworden. Und mal gucken, was da noch so alles kommt. Ich bin gespannt jedenfalls.
Ja, jetzt kommt die heiße Phase, ja. Das stimmt, dauert nicht mehr lange.
Ja. Es ist auf jeden Fall sehr abwechslungsreich und das habe ich auch gemerkt, das liegt mir schon, wobei ich ja auch sagen muss, ist ja auch kein Geheimnis, ich werde wahrscheinlich jetzt erstmal kein Marathon mehr auf Bestzeit laufen nach Berlin, je nachdem, wie der jetzt halt läuft, aber ich hoffe, dass er gut läuft. Und mich jetzt dann wirklich auf die Ultras konzentrieren irgendwann und da macht mir das längere, monotonere Laufen, sage ich jetzt mal, schon auch Spaß. Aber ich habe schon gemerkt jetzt so in der Marathonvorbereitung, dass ich auch Lust an Abwechslung wieder gefunden habe und insofern, ja, also ich lasse mich da auch gerne auf Neues einfach ein und das macht richtig Spaß, ja.
Ja, und wie jeder muss sich am Ende des Tages an dem Wettkampf selber, aber der Trainer und der Athlet dann messen lassen, wie es dann halt gelaufen ist. Und jeder sieht's.
Genau, neue PB ist Athlet. Wenn es schlecht gelaufen ist, ist der Trainer schuld. Ist der Trainer. Völlig klar.
So sieht's aus. Das sind super Worte zum Abschluss.
Genau.
Ja. Gut, dann würde ich sagen, das war eine sehr interessante Wendung von Sub 3 zu Trainer-Athlet-Beziehung. Aber ja, ich fand's sehr, sehr cool. Ludwig, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier in der Wechselzone zu
Danke
besuchen.
euch.
Das war auf jeden
Danke
Fall, hat sehr
euch.
viel Spaß gemacht, war sehr aufschlussreich. Ja, und wir drücken dir die Daumen hier aus der Wechselzone, ich dann noch näher, aber.
Ja.
Na?
Bevor Ludwig natürlich der Gast die abschließenden Worte sprechen darf, will ich nochmal ganz kurz auch Ludwig nochmal danken für seine Zeit, die du geopfert hast. Man sieht, ja, bist ein richtiger Athlet, weil wir haben uns eigentlich bis auf ein paar Mal geschrieben, auf Insta oder sonst, eigentlich noch nie so richtig miteinander gesprochen, jetzt so wie jetzt. Also,
Stimmt.
ja, deswegen, ja, da denkt man vorher am Dings, ja, wie läuft's, ja, man kennt ihn noch nicht so, aber man siehst du, wir könnten uns wahrscheinlich noch wirklich noch mal eine Stunde weiter unterhalten, ohne Probleme. Also da sieht man, dass ja, Athleten können das halt, denke ich mal, ganz gut zusammen, mal ganz gut kompensieren, wenn man über seine Leidenschaft spricht. Von daher, das war sehr, sehr angenehm mit dir und ich hoffe doch nicht das letzte Mal hier.
Ja, wenn wir jetzt schon bei den letzten Worten sind, dann nochmal vielen Dank für die Einladung. Ich fand es auch ein sehr, sehr schönes, angenehmes Gespräch. Ja, vielleicht abschließend einfach, es ist alles relativ, ne? Also Schnelligkeit ist relativ. Ich glaube, man sollte sich auch nicht zu sehr an anderen immer orientieren. Ich glaube, was man schon machen kann und was mir auch persönlich eigentlich immer wahnsinnig gut tut, ist jetzt weniger, wenn jemand sagt, wow, cool, dass du so schnell bist. Ich finde es eigentlich noch viel schöner, wenn jemand sagt, ich fühle mich durch dich inspiriert, rauszugehen einfach oder zu laufen oder deine Leidenschaft zu entwickeln oder eben auch an mich zu glauben. Ich glaube, diese Leidenschaft zu haben, das ist vielleicht etwas, was der Ausdauersport nochmal ganz zusätzlich leisten kann, jetzt verglichen mit anderen Sportarten und mit anderen, ja, sage ich jetzt einfach mal Hobbys, ja, auch wenn ich das Wort wirklich nicht leiden kann. Und ich glaube, diese Leidenschaft zu haben, zu entwickeln, eben sich die Ziele zu setzen, die relativ für einen halt einfach tolle Ziele sind und auch harte Ziele sind und hart zu erreichen sind, das glaube ich ist das Allerwichtigste. Und ja, also ich kann nur sagen, wann immer das diese Leidenschaft vermittelt werden kann, glaube ich, ist das das größte Geschenk, das wir Athleten einfach haben können.
Ja,
Ja.
das stimme ich dir vollkommen mit.
Ja, sehr coole abschließende Worte. Ja, dann würde ich mal sagen, wir verabschieden uns mal. Bis zum nächsten Mal.
Jo, bis dann.
Ciao,
Tschüssi.
ciao.